PPR, Cooper Cup oder Kenny Golladay?
Cooper Cup. Servus und herzlich willkommen zur vierten Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Servus Phil, wie geht's dir?
Moin, ja, alles gut soweit. Heute wieder neue Aufnahme. Ich freue mich, bin hyped. Let's go.
Jo, so sehe ich das auch. Übrigens, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Wir wurden kritisiert für unser Smalltalk-Thema Fußball. Das ist natürlich ein Slander, den ich absolut nicht akzeptieren werde.
Wegen des Themas Fußball an sich oder wegen unserer an Fanliebschaften?
An sich.
Naja, gut. Worüber sollen wir sonst reden? Also ich habe heute ein neues Sofa gekauft. Also vielleicht ist Inneneinrichtung ein besseres Thema, womit wir starten können.
Ich denke auch. Ja, die Sofafrage, das ist auch nicht schlecht. Hast heute schon wieder ordentlich Geld gelassen. Wir müssen jetzt schauen, dass unser Podcast groß wird und du dir dann deine Inneneinrichtung auch entsprechend daraus finanzieren kannst. Greifen es dann einfach im amerikanischen Markt an.
Ja, gut, dann reicht es vielleicht jetzt erstmal nur noch für einen Klappstuhl bis dahin.
So ist schon der Anglersessel. Wunderbar.
Genau, oder die Bierkiste umgedreht.
Ja, das ist auch keine schlechte Idee. Gut, weg von den lustigen Themen heute im News-Segment wollte ich eigentlich nur eine Sache ansprechen und die ist tatsächlich weniger witzig. Das sind ja die Anschuldigungen rund um Deshaun Watson in Houston, der mittlerweile, ich glaube, 14 Klagen oder 14 Klägerinnen tatsächlich gegen sich stehen hat und der Anwalt spricht, glaube ich, von nochmal 10 mehr Frauen, die sich an sich gemeldet haben, die allerdings sich der Klage nicht anschließen wollen. Ich möchte jetzt hier gar nicht großartig auf das Thema an sich eingehen oder ich denke, dass ja wir beide haben da eine klare Haltung dazu, dass ein Spieler sollte sich das bewahrheiten, an sich auch keinen Platz in der NFL hat. Aber das hat mit dem Thema Dynasty oder Fantasy Football nicht viel zu tun. Und jetzt aus reiner Roster Management-Überlegung, was machst du denn mit Deshaun Watson aktuell und was erwartest du denn quasi sozusagen von der Zukunft?
Ja, genau, also da nochmal zuzusagen, irgendwie jegliche Form von sexueller Belästigung ist natürlich für den Arsch, um es mal milde auszudrücken und genau, aber auf Fantasy Football bezogen, gut, man kann jetzt als Watson-Owner eigentlich nur ihn halten und gucken, was passiert. Spielen wird er wohl nächste Saison, soweit ich gehört habe, weil es halt eben unfassbar lange dauert, bis da überhaupt eine Anklage erhoben wird, bis das geklärt wird. Also bei AB gab es ja auch diese sexuellen Belästigungsvorwürfe und ich glaube irgendwie Ende 2019 wurde das zum ersten Mal irgendwie zur Anzeige gebracht oder sowas und das ist heute noch nicht durch, das Thema. Also und gesperrt wurde er dafür ja, soweit ich das weiß, auch nicht. Ich weiß nicht, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es...
Es war die 8-Spiele-Sperre, ich weiß aber tatsächlich auch nicht mehr, wofür die am Ende war. Ich glaube aber unabhängig davon, die NFL ist ein Business, dass solche Art der Vergehen nicht besonders hoch gewichtet. Wenn man da,
bei solchen Spielern nicht.
Genau, richtig, ja, richtig. Absolut, das ist der große Unterschied. Deshaun Watson ist ein Topstar, so wie Tyreek Hill auch ein Topstar ist. Was der gemacht hat, ich möchte es gar nicht nochmal ausführen, aber der spielt in der NFL und hat da absolut nichts verloren. Und dementsprechend glaube ich auch tatsächlich, solange kein Videomaterial davon rauskommt oder solche Beweise, die visualisieren, was er getan hat, so lange wird er in der NFL auch spielen dürfen und im Zweifelsfall kann schon sein, dass er mal eine Sperre kriegt, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, selbst wenn Deshaun Watson mal irgendwie 6 Spiele verpasst, 8 Spiele verpasst, eine Saison verpasst, ist immer noch relativ jung und kann dann wieder, und wird in der NFL wieder ein produktiver Quarterback sein. Ich kann es mir nicht vorstellen zum aktuellen Zeitpunkt, dass er komplett gekickt wird. Es ist natürlich trotzdem eine Frage, also wir haben, wir sind ja gerade in dem Startup-Draft, da ging er jetzt sogar an 1,12, glaube ich, also so am Turn in der ersten Runde, und da kann man natürlich, man kann natürlich immer gucken, ob jemand nach wie vor diesen First-Round-Preis bezahlt in der Liga. Und da wäre ich dann vielleicht schon dran, wobei ich dann auch sagen muss, ich drafte halt auch keinen Tyreek Hill zum Beispiel. Also ich mag das auch nicht besonders persönlich, diese Spieler, wenn dann sowas auch belegt ist und bewiesen ist, die in meinem Team haben. Aber das ist jetzt unabhängig davon natürlich.
Ja, also mich hat es auch überrascht, dass es so, tatsächlich so früh gegangen ist. Ich hatte gedacht irgendwie so, dass man da vielleicht Ende zweite, Anfang dritte Runde nochmal einen Steal landen kann. Aber nee, der ist ja, ich sag mal, etwas, seine Position hat etwas gelitten, aber jetzt auch nicht viel, muss man sagen. Ja. Scheinbar noch nicht, ne?
Ja. Genau, deswegen kann man auf jeden Fall mal den Markt prüfen, aber es kann natürlich auch sein, dass in der Liga keiner zuckt, und dann muss man ihn halt einfach halten. Das ist, glaube ich, relativ klar. Jetzt halt für den irgendwie einen Ramschpreis verkaufen, wäre jetzt aktuell da aus Management-Sicht nicht besonders clever. Genau, dann kommen wir mal weg von Deshaun Watson und hin zum heutigen Thema der Folge. Wir schauen uns die Free Agency ein bisschen in einer Review an. Wie haben sich die Dynasty Values verschiedener Spieler, einerseits von denen, die gewechselt sind, oder andererseits auch von denen, die von solchen Wechseln betroffen sind, ein bisschen angeguckt und gehen da einfach mal durch, denn die Value Shifts sind ja durchaus signifikant bei einigen und allgemein auch ein bisschen tiefer gehender. Also wir schauen hier schon auch ein paar Spieler an, die, glaube ich, jetzt nicht unbedingt im absoluten Rampenlicht immer stehen oder die jetzt halt in den frühen Runden in Drafts gehen, noch ein bisschen weiter hinten anzusiedeln sind. Was macht man mit solchen Spielern? Wer ist jetzt daraus folgend aus unserer Sicht ein Buy-Kandidat, wer ist ein Sell-Kandidat und bei wem kann man das Ganze auch einfach mal ganz entspannt aussitzen aktuell. Und da fangen wir an mit der Position der Running Backs. Und Nummer 1, ich habe gesehen auf deinem Twitter-Account schon ein gutes GIF gepostet, als ich weiß nicht, wie viele O-Liner das Team verlassen haben, und on top kam dann auch noch Kenyon Drake zu den Las Vegas Raiders. Was hältst du denn von Josh Jacobs aktuell?
Ja, also ich habe hier mir aufgeschrieben, kill me, also ich habe glücklicherweise keine Jacobs-Shares, aber das ist, ich sag mal, der Super-GAU. Also schlimmer hätte es eigentlich für jeden Jacobs-Owner nicht laufen können. Und hin von einem möglicher oder einem Workhorse-Upside mit einer wunderbaren O-Line hin zu Backfield by Committee und einer wahrscheinlich unterdurchschnittlichen O-Line, mittelmäßig bestenfalls, würde ich jetzt mal so sagen, wenn du deinen All-Pro-Center und einen wirklich soliden, guten Guard verlierst. Also das tut schon immens weh und das gibt wahrscheinlich einen immensen Shift da im O-Line-Play. Daraus resultiert natürlich auch eine schlechtere Offense im Allgemeinen für mich, gerade bei einem Quarterback wie Derek Carr, der schon extrem von der O-Line abhängig ist. Und im Prinzip implodiert da gerade für mich die Raiders Offense, muss ich mal so sagen. Also der Mayock wäre mal besser beim NFL Network geblieben, anstatt da irgendwie GM zu spielen. Also was der da macht, das hat eher was von einem Videospiel als
der war auch Anstoß 3 Fan.
Ja, genau. Nee, auf jeden Fall, entzieht sich da völlig meines Verständnisses. Also, das ist eine Riesenkatastrophe. Ja, Drake damit natürlich auch allenfalls Handcuff-Value. Ansonsten, das ist eine einzige Katastrophe.
Ja, ich kann mich da fast nur anschließen. Was ich ganz interessant fand, ich habe mir einfach auf PFF mal ein bisschen die Raiders O-Liner angeguckt. Ich habe viel oder meine Meinung von der Raiders O-Line war sehr hoch, aber ich habe gesehen, dass die ihre ganz klaren Stärken im Passblock hatten. Laut PFF waren die im Run-Blocking Nummer 26 letztes Jahr in der NFL. Heißt, sie waren schon unterdurchschnittlich. Was natürlich aber ein großer Punkt ist, ist der, den du angesprochen hast. In dem Moment, wo die Offense einfach schlechter läuft und sie nicht mehr in Richtung Red Zone kommen und zumindest weniger oft, dann fehlt halt Josh Jacobs ein bisschen Floor, den er bisher eben auch über die Touchdowns geholt hat. Ihm hat ja schon immer dieses absolute Ceiling gefehlt, dadurch, dass er halt einfach die Targets nicht gesehen hat in der Offense. Und ich habe definitiv auch den Glauben daran verloren, dass sich das nochmal ändern würde, weil da ja viel hineinprojected wurde aufgrund seines Tapes bei Alabama, dass er mal ein Receiving Threat wird, das hat er nie geschafft, das ist jetzt weg. Dazu eben, jetzt eine ineffiziente Offense. Ich würde ihn verkaufen, wenn es noch geht, also so bis, wenn du noch einen mit First-Round-Pick kriegst, so irgendwas bis 1,08, dann wäre bei mir tatsächlich auf dem Block und dann kannst du dir halt jemanden wie einen Javonte Williams vielleicht im Draft holen und hast einen Ersatz oder ansonsten kriegst du auch einen sehr wertvollen Rookie. Wahrscheinlich kriegst du das im Moment nicht mal mehr oder könnte ich mir vorstellen. Und ansonsten kann man es natürlich auch umdrehen und sagen, sollte jetzt der Jacobs-Owner in der Liga total Panik haben, kann es auch sein, dass man ihn einfach mal günstig kaufen kann. Ich finde dieses ganze Konstrukt mit Drake zwar total nebulös und kann es überhaupt nicht verstehen, was sich John Gruden dabei denkt oder Mike Mayock, aber vielleicht ist er ja trotzdem noch so ein High-End-RB2 nächstes Jahr. Also, vielleicht schafft er es noch. Und dann hat er schon auch seinen Wert. Aber wie gesagt, dann ich würde es halt mal probieren mit so einem Early-Second-Round-Pick. Ja,
vielleicht am Draft-Tag.
Genau.
Dann. Ja. Also sonst, also ich glaube, im Moment wirst du ihn dafür noch nicht kriegen. Ja. Aber das würde ich am Draft-Tag mal versuchen. Warum nicht?
Klar. Genau, wenn der Owner dann quasi so irgendwie auf Kenny Gainwell scharf ist oder irgendeinen anderen Running Back, der da zu holen ist, dann könnte das vielleicht funktionieren. Muss man mal sehen. Aber ich denke, die Panik macht sich auf jeden Fall breit und es ist, ich glaube, die größte Katastrophe, die in der ganzen Free Agency passiert ist, da hat ein Spieler so komplett implodiert. Der Wahnsinn. Ein anderer Spieler, der ist auch beim Team geblieben, allerdings sehe ich das weitaus weniger kritisch, war ja auch so unser Landing-Spot, bei dem wir, wo wir ihn uns hingewünscht haben. Aaron Jones ist ein weiteres Jahr zumindest in Green Bay. Was sagst du denn zu ihm?
Ja, genau, also da sein eigener Stock ist eigentlich eher wieder hochgegangen. Allerdings muss man sagen, hat er dafür oder jegliches Value bei AJ Dillon zerstört. Naja, der wird schon seine Rolle sehen, aber er war ja für ein paar Wochen war er ja Workhorse, zumindest auf dem Papier. Ja. Und
Workhorse im März halt.
Ja, genau, richtig. Und wer ihn verkauft hat, der kann sich jetzt freuen. Das war der erste Win der Saison praktisch, oder der Offseason. Wer nicht, der kann sich jetzt den Arsch beißen, ne? Oder wer schon gedraftet hat zu dem Zeitpunkt und ihn dann irgendwo in der vierten, fünften Runde geholt hat. Naja, das war dann ein Satz mit X.
Ja.
Genau, ja, zu Jones selber würde ich wahrscheinlich jetzt auch probieren, eher zu verkaufen. Außer ich bin jetzt im absoluten Win Now, mein restliches Team passt und ich habe ihn da, dann kann man ihn auch behalten, aber in der Regel würde ich jetzt probieren, ihn zu verkaufen. 26 Jahre alt, wenn ich richtig informiert bin und wenn du was Gutes für ihn kriegen kannst, dann weg damit, weil auch die Packers Offense, es ist zu erwarten, dass sie vielleicht etwas regressiert und also Jones dann seine Effizienz nicht unbedingt hält.
Ja, haben halt jetzt auch Corey Linsley verloren, ist natürlich nicht ideal. Ich glaube schon, also wie gesagt, ich sehe für wer eben im angreifen will, ich sehe bei ihm nach wie vor so Top 5 Running Back Upside. Er hat es davor geschafft mit Jamal Williams. Er war nie so ein Workhorse. Das kann auch sein, dass er das muss er auch nicht sein, um sehr, sehr gut zu sein. Von dem her, es ist gut. Klar, ein Running Back, der 26 ist und für den du so einen Wert bekommen kannst, ist immer irgendwo ein Sell-Kandidat. Von dem her würde ich dir da auch zustimmen. Was ein bisschen interessant ist, AJ Dillon, könnte sogar sein, dass man den aktuell günstig kriegt, finde ich. Denn viele sprechen bei Aaron Jones, glaube ich, von einem 3- oder 4-Jahres-Vertrag. Und im Prinzip ist es einen One-Year-Deal aus dem Green Bay sofort wieder raus können, wenn sie wollen. Und das sagt schon relativ viel aus, wenn man den Vertrag so strukturiert. Von dem her könnte sein, dass bei ihm dann nächstes Jahr wieder zumindest mal der gleiche Hype losgeht. Und er sah ja schon ganz, ganz okay aus. Und aktuell, jetzt sind die Leute enttäuscht und verkaufen ihn vielleicht auch wieder günstig. Finde ich ganz interessant. Kann man sich auf jeden Fall mal überlegen. Dann Chris Carson ist zurück in Seattle. Da meiner Meinung nach auch eigentlich der ideale Spot, den man sich so vorstellen kann. Viel Opportunity da in Seattle. Pete Carroll liebt ihn. Die Frage ist halt immer, kann er fit bleiben oder nicht? Aber bei ihm weißt du, glaube ich, in dem Moment, in dem er fit ist, ist er ein RB1 und bekommt das Volume, ist auch ein guter Running Back an sich. Und jetzt ist auch noch Gabe Jackson da. Für mich grünes Licht für Chris Carson.
Ja, und genau, und man bekommt ihn halt relativ günstig. Also ich würde sagen, Carson bekommst du schon wahrscheinlich für einen, ja, je nach Liga und Owner bekommst du ihn schon für einen Early to Mid Second, würde ich sagen. Also jetzt vielleicht wieder etwas im Preis gestiegen, aber also auch allein aufgrund des Alters, auch nicht zu Unrecht, aber ich glaube, er kann dir mehr liefern, als er kostet.
Ja, finde ich auch. Gerade in, es ist immer schwer, an Running Backs zu kommen und er hat definitiv die Upside, um einfach eine RB1-Season zu spielen. Und das
Ja,
ist, sollte eigentlich mehr, sollte, also ist viel wert auf jeden Fall.
und als Seahawks-Fan würde ich auch mal vermuten, dass Seattle keinen mehr draftet, einfach aufgrund des begrenzten Draftkapitals. Genau, also dass da nicht wirklich ein Back kommt, der arge Konkurrenz ist zu ihm, würde ich fast ausschließen.
Ja, Rashard Penny ist, glaube ich, auch einfach durch. Also hat immer Verletzungsprobleme gehabt. Warum soll es jetzt plötzlich komplett weggehen? Ich sehe da in Seattle auch, ich sehe da jetzt Carson schon auch als den Workhorse-Back im Prinzip.
Ja, also, und mehr als die Hyde-Rolle wird Penny da mit Sicherheit auch nicht sehen. Wie gesagt, wenn überhaupt, wäre eine Gefahr überhaupt ein gedrafteter Back, aber sehe ich einfach nicht, dass da in den ersten drei Runden, wo nur der Zweitrunden-Pick überhaupt noch verfügbar ist, dass da irgendwas passiert. Also, das wäre schon, also, ja, dann würdest du mich wieder mal ein
Dann,
bisschen ranten hören hier.
dann, ich glaube, dann tritt Russell Wilson zurück oder so, einfach
Ja,
aus reinem Frust.
das wäre dann schon fast wieder Green Bay Niveau.
Ja.
Also in der Offseason ist es immer schön als Seahawks-Fan. Man ist zwar immer arg gebeutelt, aber man kann immer noch mit dem Finger auf die Packers zeigen. Das geht dann noch.
Ja, richtig. Ich freue mich auf den Packers Draft. Vielleicht kommt der Rondale Moore. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben.
Ja, irgendeinen Receiver werden sie ja jetzt wohl mal holen. Also
Ja,
mittlerweile
das,
die
also alles
zweite.
andere, das,
Sie können
das
es
wäre
wieder
Wahnsinn.
gut machen, sie können es wieder gut machen. Aber vielleicht setzen sie auch auf Devin Funches, ne, der aus dem Opt-out zurückkommt. Also vielleicht ist das ja auch die große Hoffnung.
Ja, kann sein, ja. Das wäre allerdings brutal. Oh Gott, nein. Bitte nicht. Ich glaube, das verkraftet diese Stadt auch einfach nicht mehr und die Fanbase.
Nee,
Heieiei.
und meine Twitter-Timeline auch nicht.
Nee, 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 das braucht's nicht. Kommen wir zum nächsten Running Back, den ich hiermit aufgenommen habe, obwohl er sich selber nicht verändert hat. Es ist Joe Mixon in Cincinnati und warum habe ich ihn mit aufgenommen? In Cincinnati hat sich in der O-Line ein bisschen was getan. Die haben als Right Tackle Riley Reiff geholt. Der ersetzt da jetzt Bobby Hart. Die Cincy, ja, und das finde ich ganz interessant. Also im ersten Moment muss ich sagen, dachte ich, hey, super, bessere O-Line in Cincinnati ist wichtig und das kann Joe Mixon nur nach vorne bringen. Dann aber tatsächlich gesehen, dass Riley Reiff zwar also echt ein ganz guter Passblocker ist als Tackle, aber im Runblock seine Schwächen hat. Und Bobby Hart, bei dem was eher andersrum, also schwächerer Passblocker als Riley Reiff, aber im Runblock dafür sogar ein bisschen besser. Das ist erstmal gar kein so guter Move, glaube ich, für ihn. Und das viel größere Problem in Cincinnati waren einerseits die Guards und sie waren und sie waren halt vor allem richtig, richtig schlecht im Passblocking. Das ist halt das, was bei jedem und also zumindest auch bei mir voll rausgestochen hat im Kopf. Da war Joe Burrow unter Dauerdruck. Aber im Runblock waren sie eigentlich gar nicht so schlecht. Und jetzt haben sie keine Guards verpflichtet und so. Wie siehst du denn Joe Mixon? Ist das überhaupt jetzt besser geworden oder ist das eigentlich schlechter? Müssen wir das noch abwarten?
Ja, also Mixon ist halt im Moment relativ günstig zu bekommen. Ne? Das muss man einfach so sagen. Der Preis ist ordentlich gefallen. Letztes Jahr war ja auch so ein Seuchenjahr, wo er dann verletzt war oder auch nicht, aber sie ihn auf jeden Fall nicht spielen lassen haben. Und ich glaube, dass das eigentlich nur besser werden kann, weil ich glaube, dass die Cincy Offense etwas besser wird, so Burrow dann fit wird, das muss man auch ganz klar sagen. Sieht ja aktuell so aus, oder beziehungsweise ich habe jetzt auch länger nichts gehört, aber immer, wenn man was davon gehört hat, hieß es, ja, er wird zum Saisonstart oder relativ früh in der Saison fit sein und dann ist für mich da auch der Draft ganz entscheidend. Also vielleicht bekommt man ja Sewell oder Slater oder Vera Tucker oder sowas, einen von den drei, das wären dann schon immense Upgrades. Gerade Vera Tucker, wenn man jetzt, ich sag mal, vielleicht zurücktradet, obwohl bei Cincinnati glaube ich da auch nicht so richtig dran, wäre das vielleicht ein Upgrade. Ne? Und ansonsten bekommt man natürlich Guards auch noch zweite, dritte Runde und dieser Draft ist ja O-Line technisch auch ganz gut besetzt. Ja. Ne? Also wenn jetzt Sewell wirklich zu ihnen fällt, Und sie ihn holen dann auch, was ich mittlerweile schon fast nicht mehr glaube, dann, weil ich für über Sewell immer wieder Gerüchte eher höre. Und aber wenn wäre das natürlich auf jeden Fall ein Upgrade. Na, vielleicht, dass Williams, der Rookie, dann irgendwie nach innen geht und Reef dann rechts und Sewell links das auf Tackle spielt, das wäre dann schon eine solide Line auf jeden Fall, glaube ich.
Ja, die an sich, glaube ich, machen die es so aus reiner NFL-Sicht schon gar nicht schlecht, dass sie vor allem eben Wert auf Passblocking legen, aber das macht sich halt am Ende dann doch bemerkbar für Joe Mixon. Im Runblocking haben die O-Liner nicht ihre, also die Tackles zumindest, haben da nicht ihre Stärken. Und Jonah Williams ist ja auch so ein bisschen, also wenn, dann musst du ja eigentlich schon für Jonah Williams einen neuen Spot finden. Ich glaube nicht, dass sie Riley Reiff jetzt quasi irgendwie rumschieben. Der hat ja direkt gesagt, der wird Right Tackle spielen. Sewell, wäre super Spieler, aber mit Williams hast du zumindest einen ganz soliden Tackle eigentlich. Es ist nicht der drängendste Need, oder muss ihn halt dann schon irgendwie unterbringen. Deswegen bin auch gespannt, was sie da machen. Hab ein bisschen Angst vor Chase tatsächlich aus reiner T. Higgins Ownership raus, aber relativ offen finde ich aktuell.
Aber ganz ehrlich, wenn man jetzt so diese Deals hört, die da gelaufen sind, also Andrews allen voran irgendwie für 4 oder 5 Millionen im Jahr zurück nach New England und also ein Tsune hätte ich jetzt auch nicht bezahlt mit 16 Millionen im Jahr oder sowas, auch an Cincinnati-Sicht, obwohl sie das Capspace haben, aber du musst doch entweder, da musst du doch Andrews sagen, hier pass auf, wir zahlen dir 8 oder 10 Millionen oder vielleicht holen sie jetzt ja noch einen Writer oder sowas von den Chiefs, ich glaube, der ist noch Free Agent. Das wäre natürlich auch noch ein solider, zumindest Passblocker. Aber und auch Hudson und Gabe Jackson, also da wäre ich doch an Cincinnati-Stelle da hätte ich doch mal auf jeden Fall auch ein Third auf den Tisch gelegt für einen Hudson oder auch ein Fifth für Jackson. Also da, das steht überhaupt in gar keinem Verhältnis. Also da darf ich mir eigentlich überhaupt nicht die Frage stellen. Da hätte ich vielleicht sogar noch einen besseren Pick oder eine Kombination auf den Tisch gelegt.
Ja, ich verstehe es auch nicht, weil also wenn die Lösung jetzt sein soll, dass sie im Draft auf Guard gehen, also ich weiß nicht, ich habe jetzt letztens erst wieder einen Artikel von Timo Riske gesehen, der halt gezeigt hat, wann peaken Spieler und wie lange spielen die im Endeffekt. Und es lohnt sich nicht, einen frühen Pick auf einen Guard zu verwenden und du weißt einfach nicht, was du mit so einem Spieler kriegst. Ich kann mich noch gut an die, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Guards das waren, die in San Francisco immer so Ende Runde 1 gedraftet wurden, in dieser dunklen Trent Baalke-Zeit. Die sind ja sowas von katastrophal gescheitert im Endeffekt. Und dann siehst du, Also du hast erstens einen First-Round-Pick zum Fenster rausgeworfen und du gibst dem ja 2 Jahre, in denen er katastrophal spielt, aber du hoffst drauf, dass er sich entwickelt. Und bei einem Free Agent, der nicht so, der schon ein bisschen älter ist, ja, muss der nicht mal den überragenden Guard haben, aber da weißt du, was du kriegst. Und dann bezahlst du dem halt 5, 6 Millionen. Das ist ja eigentlich wirklich kein Problem.
Ja, und Kevin, ich sag mal, da auch jetzt bestes Beispiel, Kevin Seidler, der dann vor der Free Agency schon für, ich weiß gar nicht, 8 Millionen im Jahr in Baltimore gelandet ist. Ich glaube
sogar 7 nur, oder?
Absurd. Und der kommt ja, der hat ja früher in Cincinnati auch gespielt. Also da wären die Ties ja da gewesen. Wenn man dem wahrscheinlich 2 Millionen mehr gezahlt hätte, hätte er wahrscheinlich auch gesagt, ja komm, dann komme ich wieder.
Ja, ja. Also. Ja, ist schon sehr überraschend, wie die Franchise das machen. Ich habe das auf jeden Fall, ich wollte da eher ein bisschen drauf aufmerksam machen. Ich gucke mir das genau an. Ich habe ja selber gerade erst Mixon gekauft. Ich finde ihn schon auch unterbewertet. Es ist nicht einfach, einen Spieler zu finden mit dem Volume. Der ist auch mehr ins Passing-Game eingebunden worden in der letzten Saison als davor. In der Zeit, in der er fit war, das waren ganz, ganz gute Zeichen. Aber trotzdem muss in der O-Line auch noch was passieren. Ansonsten sieht es halt echt auch wieder düster aus.
Ja, aber wenn Mixon gesund ist, dann finde ich, ist er schon wert, wo er aktuell in Startups ging. Letztes Jahr ging er in der ersten Runde teilweise, das war natürlich dann extrem hoch. Dem wurde er natürlich absolut nicht gerecht, aber mittlerweile finde ich, ist er eigentlich relativ fair bepreist für das, was man von ihm jetzt erwarten kann.
Ja, also gut, er ist 24, glaube ich.
Ja. Ja, oder heißt, beziehungsweise eher zu günstig, genau.
Ja, genau. Ich finde ihn auch wirklich nach wie vor sehr günstig zu haben. Und ja, einfach mal gucken. Ist aber auch, glaube ich, ein Buy-Load, das wirklich auf Twitter seit 3 Monaten steht. Von dem erzählen wir da wahrscheinlich nichts Neues. Genau, dann nächsten Spieler, den ich auch so ein bisschen in der ähnlichen Riege sehe, hat auch so ein bisschen Großteil seiner O-Line verloren. Clyde Edwards-Helaire in Kansas City. Was meinst du denn? Was machen wir mit dem Jungen?
Ja, O-Line ist sicherlich auch da ein Thema. Also, wenn du deinen All-Pro Right Tackle und deinen soliden Left Tackle, würde ich jetzt Fischer mal bezeichnen, verlierst, dann schmerzt das nicht nur für einen Quarterback, auch auf jeden Fall für einen Running Back. Und ja, das einzig Positive bei Edwards-Helaire ist aktuell, dass er wenig Konkurrenz im Backfield hat, ne? Bell weg, genau, also nur Daryl Williams haben sie jetzt einen Vertrag gegeben, nochmal oder um ein Jahr verlängert, glaube ich.
Damien ist ja jetzt nach Chicago gegangen, habe ich vorhin gesehen, ne?
Ja, genau.
Ja. Naja. Super Bowl MVP-Snap.
Ja, genau. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich glaube da von der Rolle her, dass sie ihm nochmal da jetzt die Workload auch nochmal geben, also das sehe ich durchaus positiv, aber das Upside ist halt insgesamt begrenzt. Kansas City braucht keinen Running Back, ne? Das ist einfach das Problem. Und das wissen sie auch, ne? Also viele andere Teams bräuchten auch keinen, aber die wissen es nicht oder merken es nicht, aber Andy Reid ist halt clever genug, um das zu wissen. Und ja, also dementsprechend.
Gut, Joe Tooney ist halt jetzt da, ne? Das ist ganz gut natürlich. Wenn du so ein Guard kann im Running Game auf jeden Fall was bringen. Ich sage aber auch, dass das Run Game oder der Erfolg des Run Games in Kansas City liegt nicht, ist nicht so stark von der O-Line abhängig wie halt in anderen Teams, weil er wahnsinnig viel in super leichte Boxen läuft und so. Also ich sehe da jetzt auch, ich sehe da bei CEH ist das der Pluspunkt ist das Volumen, das er an sich also halt kriegen sollte durch die fehlende Competition. Aber auf der anderen Seite kann ich auch sagen, was gegen ihn spricht, ist auch das Volumen, weil es halt keine Offense ist, die 50% Runplays callt. Die ist halt super passlastig und er muss quasi, um so ans Ceiling ranzukommen, hat man ja schon gehofft, dass er so ein Camara-Typ wird mit vielen Receptions und halt sehr viel Goal-Line-Work. Und das ist halt in der Rookie-Saison komplett schief gelaufen und ich hoffe, dass es besser wird, aber ich finde ihn tatsächlich, also in Mocs und Startups jetzt halt auch, habe ich ihn zu früh gehen sehen. Wenn da jetzt halt aktuell sich auch eine Sell-Möglichkeit ergibt, dann würde ich wahrscheinlich zuschlagen, ehrlich gesagt.
Ja, also genau, ich glaube nicht, dass man einen guten Preis für ihn kriegen kann im Moment. Also weiß ich nicht unbedingt. Ja, und Goal-Line-Work sehe ich halt auch sehr, sehr kritisch, weil er einfach, und das hat mir jetzt das letzte Jahr wieder mal gezeigt, auch wenn wir auf den Draft gucken, was Running Backs betrifft, du brauchst halt eine gewisse, ein gewisses Grundgewicht, nenne ich es jetzt einfach mal, wenn du eine Goal-Line-Work haben willst. Also von daher sollte man schon gucken, dass ein Running Back, egal was für ein BMI er auch hat, aber ja, zumindest ein gewisses Gewicht einfach erreicht, weil sonst klappt es mit der Goal-Line-Work nicht. College ist nicht die NFL, ne?
Ja, absolut. Absolut. Mal sehen, was aus DH wird in der Zukunft. Dann nächster Mann, Baltimore, der Gus-Bus. Gus Edwards hat seinen Second-Round-Tender erhalten und ist zurück. Freut vielleicht nicht unbedingt die J.K. Dobbins-Owner unter uns, aber Gus Edwards, der ja einer von, ich weiß nicht wie viel, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Das ist eine super kleine Liste an Spielern, die letzten drei Saisons immer mindestens 700 Yards gerusht haben und er steht drauf. Er ist so der Odd Man Out auf der Liste, der nicht reinpasst. Glaubst du, er kann das jetzt wieder erreichen? Ist er so ein solider, Running Back 3 irgendwie, der dir in der Bye mal aushelfen kann?
Ja, das war es dann aber auch, ne? Also Upside natürlich extrem limitiert. Der wird mal einen Touchdown haben. Der wird mal sein 50-Yard-Spiel haben. Vielleicht auch mal ein 80-Yard-Spiel, wenn es ganz gut läuft in der Woche. Aber also kein Running Back, den ich jetzt starten will.
Ja. Ja, ich find, er ist so ein bisschen Handcuff plus irgendwie. Also ja, genau. Er ist halt so, in dem Moment, wo J.K. Dobbins ausfällt, ist es halt super, weil das Running Game sehr effizient ist dort und da kann auch Gus Edwards gut durchlaufen. Sicher nicht die gleiche Explosivität wie J.K. Dobbins, aber trotzdem, das braucht es halt, um so, dass er wertvoll wird. Ja, ansonsten kein Starter. Ganz, also wirklich sehr solider Floor für eben Tiefe im Team, finde ich ihn ganz interessant, aber wir versuchen ja seit, ich weiß nicht wie viele Wochen, einen Deal zustande zu bringen, so richtig überzeugt bin ich ja auch nicht, ihn einzukaufen. genau, dann Jamal Williams ist in Detroit gelandet, der war ja auch so ein ähnlicher Floor-Spieler in Green Bay, den man mal reinwerfen konnte, wenn man Probleme hatte. Was denkst du denn jetzt, was wird aus ihm jetzt mit diesem Wechsel?
Ja, also er wird eine Rolle haben, der wird auch seine Rushes sehen und ich glaube, er ist ein ganz guter Pass-Protector. Also von dem her, das ist natürlich immer, das gibt einem Running Back dann natürlich nochmal einen gewissen Wert. Aber in Detroit wird die Offense halt riesengroßer Code sein. Also ich würde mal sagen, irgendwo, ob es dann 30, 31 oder 32 insgesamt wird an Total Offense, darüber reden wir irgendwo. Und dann hat er einfach auch überhaupt keinen Wert für Fantasy. Also ich habe jetzt gedacht, dass er vielleicht irgendwo in einem Spot landet, wo er mal eine Chance bekommt. Aber da zerstört er eigentlich jetzt nur den Value von Swift. Und ja. Also will ich nichts mit zu tun haben.
Kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Schlechte Offense, schlechtes Blocking, kleine Rolle da drin, ist irgendwie eine eher blöde Kombi. Guter Spieler aus dem letzten Jahr hat jetzt einen Deal in Atlanta unterschrieben. Mike Davis, der Handcuff war für CMC. Und ich fand, als ich das gelesen habe, dachte ich mir sofort, das ist, also wenn ich ihn irgendwo hätte, den würde ich ja sofort versuchen, wirklich innerhalb der nächsten Tage jetzt für die mögliche Opportunity zu traden, weil ich nicht glaube, dass Atlanta ohne Running Back aus dem Draft kommen wird. Es ist irgendwie die offensichtlichste oder eine der absolut offensichtlichsten freien Positionen in der NFL auf der für die Running Backs. Ich finde es schön, es ist ein schönes Sell-Window jetzt aufgegangen.
Ja, also meine ersten beiden Punkte, die ich mir unter Mike Davis hier aufgeschrieben habe, ist, der erste Punkt ist Sell, jetzt mit 15 Ausrufezeichen. Ja. Und der zweite Punkt ist ATL, drafted ein Running Back. Also im Prinzip kann ich dir da nur voll zustimmen. Genau sehe ich auch nicht, dass der nach dem Draft noch Leadback, als Leadback gesehen wird in Atlanta.
Ja, Ich kann es mir auch einfach beim besten Willen nicht vorstellen, obwohl ich finde, er ist ein ganz solider Back eigentlich. Also er bewegt sich ganz smooth und kann man ja gucken, schaut einfach mal so auf Twitter, gibt es auch immer wieder so Schnipsel, so einzelne Dinger, wie er sich ganz gut bewegt hat. Das schickt er dann einfach mal rum in Trade-Verhandlungen und dann verkauft er den halt einfach als potenziellen Leadback und sagt, ihr seid im Rebuild und deswegen braucht ihr ihn nicht.
Das wäre der perfekte Running Back für Kansas City. Ja. Kann alles so ein bisschen, dann hättest du keinen First-Rounder in Running Back stecken müssen, hättest du den gesigned jetzt, der war ja auch nun echt spottbillig, der würde den vollkommen reichen. Der macht nichts Außergewöhnliches, aber der macht auch nichts falsch.
Ja, finde ich auch. Also man hat natürlich in Carolina schon gesehen, dass die Offense harzig war, aber ganz ehrlich, wäre sie das mit CMC nicht auch gewesen, so wenn da Teddy Bridgewater spielt, ist halt auch ein bisschen begrenzt, ne? Ich denke, das ist ein ganz guter Punkt. Das hätte KC machen können. Genau, dann nächster Kandidat. Auch so ein Running Back, der jetzt, der zwar nicht das Team gewechselt hat, der immer noch in Arizona ist, ist Chase Edmonds. Aber Kenyon Drake ist weg. Kenyon Drake ist jetzt Josh Jacobs Handcuff. Und was machst du denn jetzt mit Chase Edmonds?
Ja, also ich glaube, Edmonds wird da eine gewisse Rolle sehen. Ich bin gespannt, wen die halt. Also, die werden auf jeden Fall auch noch jemanden holen. Die Frage ist, wen halt. Ne? Also, wenn die auch einen Top 64-Pick in Running Back stecken, dann wird es ungemütlich für Edmonds, nehme ich an. Aber wenn die jetzt einen irgendwo was da noch so rumkreucht und fleucht, so ein Todd Gurley oder sowas sein, dann könnte der schon eine Rolle sehen. Aber ich glaube nicht, dass die ihm halt als Workhorse oder sowas in der Art vertrauen. Also ist ja auch gar nicht der Typ für eigentlich. Nur ist die Rolle hängt eben ein bisschen davon an oder ab, wen sie bringen. Ob er der Running Back 1 bei den Cardinals sein wird oder eher die 2 praktisch. Ne? Hm.
Also ja, ich würde ihn. Ja. Ja, also ich sehe das eben auch nicht, dass er. Ich kann ihn mir nicht vorstellen als Running Back 1 in Arizona. Hätte Cliff Kingsbury das in ihm gesehen, dann hätten sie Kenyon Drake gar nicht holen brauchen und auch, ich glaube, die haben dem doch letztes Jahr sogar den Franchise-Tag bezahlt. Also ich finde, die haben
Tender.
Tender oder sowas. First Round Tender, okay. Ich dachte, der war sehr teuer bezahlt, aber nichtsdestotrotz bleibt der Punkt, wenn er Chase Edmonds so gern haben würde, es gab genug Möglichkeiten, als Kenyon Drake auch angeschlagen war und so, der ist immer wieder aufs Feld gekommen und Chase Edmonds wird, glaube ich, diese Rolle nicht kriegen, für die er jetzt zum Teil wahrscheinlich auch wieder geholt wird von manchen, da ist für mich auch die Möglichkeit versucht. Es ist immer eigentlich, um hier mal kurz auf diesen Prozess zu kommen, ich versuche immer, Spieler zu verkaufen, die sozusagen in Opportunity reinkommen. Wenn Leute glauben, jetzt geht deren Volumen hoch, jetzt gehen deren Targets hoch, deren Rushes hoch, bla bla bla, dann verkaufe ich die Leute und weil ich weiß es natürlich nicht, kann ja auch sein, dass es mal schief geht, aber meistens holen die Teams jemanden rein, der das Talent, der die Size hat, um das wieder aufzufangen. Und es ist im Moment eine Momentaufnahme, wir sind am 24. März. Wer weiß, wer in Arizona Running Back ist.
Ja, genau. Also kann ich auch nur unterstreichen, dass es so habe ich letztes Jahr in der Offseason für Jared Stidham und einen Second and First bekommen.
Ja.
So.
Das ergibt sich. Ja. Es ist, ja, aber das ist ja das Verrückte. Diese Deals gehen. Und die gehen immer irgendwie. Und wie du sagst, so ein Package machen, irgendwas in der Zukunft holen. Das geht in Dynasty eigentlich immer ganz gut. Und irgendwie versuchen, die Assets dann zu verschleudern, wenn sie wahrscheinlich gepiekt haben. Genau, mit der Weisheit rüber zu den Wide Receivern. Fangen wir an. Also man hat es wahrscheinlich jetzt schon gemerkt, wir haben das nicht sortiert nach der Wichtigkeit der Spieler oder so. Das ist einfach relativ wild durchgemischt. Ich glaube, dahinterliegend sind sogar größtenteils die Divisionen. Hier bei den Wide Receivern geht's los mit der AFC East. Emmanuel Sanders ist jetzt in Buffalo. Was ist deine Meinung dazu?
Bei First Rounder in Dynasty Startups.
Ich weiß. Für Emmanuel Sanders, ja, klar.
Ja, genau.
Ich war, nein. Eigentlich wollte ich ihn nur reinbringen in diese Folge, um den Gabriel Davis Slander rauszuhauen. Und nicht, um zu sagen, was Emmanuel Sanders wert ist. Der ist nichts wert, das ist mir auch klar. Aber für alle, die jetzt mir 3 Wochen erzählt haben, dass Gabriel Davis ja eine coole Rookie-Saison hatte, ich glaube, das ist ein 5-Runden-Pick gewesen. Ja, Gabriel Davis ist jetzt wieder tot, weil Emmanuel Sanders gekommen ist.
Ja, kann man so sagen. Also, genau. Das ist so ein bisschen da so eine Mixrolle. Ja. Ich wollte hier nochmal ein bisschen auflockern.
Ja, ja. Völlig zu Recht, das passt. Ich war nur gerade so perplex, ich wusste gar nicht.
Ich habe es gesehen, du hast mir jetzt schon den völligen Wahnsinn aus mir kommen sehen.
Ja, sehr gut, das ist richtig. Ah, kommen wir vielleicht dann ich nehme die Kritik gerne auf. Wir kommen zu einem relevanteren Spieler. Will Fuller hat in Miami unterschrieben. Der Deep Threat bei den Texans immer gewesen, aber er ist eigentlich viel mehr als ein Deep Threat, muss man sagen. Er ist ein richtig guter Wide Receiver. Wenn fit war, hat er Wide Receiver 1 Zahlen aufgelegt, auch in Fantasy. Also Points per Game mäßig immer guter Spieler gewesen, seine ganze Karriere über. Für mich immer in Redraft Leagues so ein Spieler ja gewesen, den ich gerne gezogen habe. Und dann letztes Jahr war das natürlich am allerbesten Mitte der Saison verkaufen, bevor rauskommt, dass er seine Steroide genommen hat, damit sein Hamstring hält. Wer weiß, was sie ihm in Miami geben können. Ich würde einfach mal darauf setzen, dass er verletzungsmäßig ein bisschen Glück hat. Und das Gute bei ihm als Spieler ist halt, finde ich immer, in dem Moment, wo er was spielt, weißt du, er produziert, und wenn er halt verletzt ist, dann ist er verletzt, aber dann kannst du ihn halt auf die Bank setzen und dann gibt er dir nicht einen Nuller. Und ich finde jetzt tatsächlich diesen Fit auch ganz okay, also ich finde ihn sogar ziemlich positiv. Tua hat einen guten Deep Ball, den hat man jetzt letztes Jahr nicht gesehen, tatsächlich, das kam nicht so raus, aber das war eigentlich am College schon eine Stärke von ihm. Die Teile rundherum, der Devante Parker ist jetzt sicher nicht der absolut überragende Receiver, aber er kann die Rolle so als Ex, die kann er zumindest spielen. Jetzt ist die Frage, sie müssen halt die O-Line einigermaßen reparieren, dass Tua auch Zeit hat, um den Deep Ball zu werfen, damit er sein komplettes Potenzial entfalten kann, aber ich finde es tatsächlich einen ganz, ganz guten Fit, ich finde es für Tua gut und ich finde es auch für Will Fuller gut und ich mochte ihn vorher, ich mag ihn jetzt noch mehr, weil ich ja nicht glaube, dass Deshaun Watson in Houston noch besonders viel spielen wird.
Ja, ich mochte Fuller eigentlich auch immer. Gründe hast du zum Teil gut erläutert. Wie gesagt, wenn er gespielt hat, ein ganz, ganz High-Upside-Spieler. Also, wenn du Punkte brauchtest, ne, wenn du ein Big-Time-Game war, war das ein Spieler, den du immer reinwerfen konntest, war auch immer günstig. Für mir gefällt der Landing-Spot überhaupt nicht. Also ich mag das über, also ich bin noch kein großer Tua-Fan und das geht damit sicher dann einher. Ich bin sehr gespannt, ob das was werden kann. Ich glaube aber, dass das nicht so prickelnd sein wird. Und ich glaube auch alleine, Miami hat ja noch jede Menge Draftkapital. Ich glaube auch, dass sie noch was machen werden auf Wide Receiver, weil hinter Parker und Fuller ist halt nur, Schund eigentlich, gut, wer ist der denn? Preston Williams ist noch da, aber gut, der hat ein bisschen was in seiner Rookie-Saison als Undrafted Free Agent gezeigt und das war's. Also ich glaube, dass die dann nochmal nachlegen werden, vielleicht sogar mit Pitts früh im Draft, wer weiß das schon. Und dann gefällt mir das überhaupt nicht, also vom Volume her für Fuller und einfach auch, wie gesagt, Tour mag ich nicht und dann bin ich da auch echt raus. Schade um ihn. Ich hätte ihn gerne als zweiten Wide Receiver bei den Packers gesehen. Dann wäre ich all in gewesen.
Ja, das wäre natürlich noch besser gewesen, stimme ich dir auch zu, aber andererseits kann er hier Wide Receiver 1 werden. Ne? Who knows? Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Also ich habe da mehr Vertrauen in Tour. Wir werden sehen, wie sich das Ganze nächstes Jahr entwickelt. Kommen wir mal zu den New England Patriots. Die haben 2 Spieler geholt. Einmal Nelson Aguilar, irgendwie für, ich weiß nicht, 13 Millionen im ersten Jahr, glaube ich. Irgendwas zwischen 11 und 13. Und sie haben Kendrick Bourne geholt, 3-Jahres-Vertrag, gute 20 Millionen bekommt der. Den kenne ich ja noch recht gut aus San Francisco-Zeiten. Was sagst du denn zu den beiden Kollegen?
Ja, nicht viel. Also glaube ich nicht, dass die viel Volume sehen werden. Also eine Offense, die Run-heavy ist mit Cam Newton als Quarterback, Da erwarte ich nicht viel. Ich erwarte zwar, dass wir ein paar mehr Passing-Touchdowns von der Offense erwarten können als letztes Jahr. Weniger
Ja,
wird auch schwierig. genau, aber ja, also ich erwarte von den beiden gar nichts. Will ich nichts mit zu tun haben, brauche ich nicht. Offense gibt nicht genug Volume.
Ja, denke ich auch. Also hätten sie die zwei Titans nicht, könnte ich noch irgendwie einen Case für Kendrick Bourne machen, der, glaube ich, schon ein unterschätzter Wide Receiver 3 in San Francisco war, auch Low Volume Offense. Aber ja, da fressen Henry und Jonnu zu viel Targets weg. Ich denke, dass beide nicht wirklich relevant sind. Und Aguilar hat halt eine ganz, ich meine, der hat halt schon, ich glaube, eine Wide Receiver 3 Saison gespielt jetzt in Las Vegas, und der hat halt da ganz gut reingepasst, weil er halt der bessere Henry Rux war und diese Rolle frei war und die aber auch gebraucht wurde. Und Cam Newton, dass der jetzt da den Deep Ball rausknallt in der Regelmäßigkeit, dass Aguilar auch seine Big Plays machen kann, glaube ich halt nicht. Und 800 Yards oder was er hatte, die sehe ich einfach nächstes Jahr nicht.
Ja, er übernimmt jetzt die Damir Bird-Rolle.
Ja.
Und ich sag mal, man kann sicherlich argumentieren, dass Aguilar ein bisschen besserer Damir Bird ist, aber ja, das war's dann auch. Also ja, sehe ich nicht.
Was ich ganz, wer bei mir ja so ein sneaky Buy-Target war, war Jacoby Myers. Weil er in Advanced Stats, was Separation und so angeht, teilweise echt ganz, also ganz gute Zahlen aufgelegt hat. Und auch, ich meine, er hat natürlich in einem absoluten, ja, in einem Wide Receiver Room gespielt. Ich will jetzt nicht sagen, da kann ich mich durchsetzen, aber es war halt der schlechteste in der NFL. Und da dann Targets zu sehen, ist natürlich irgendwo einfach. Aber er ist halt immerhin schon mal besser gewesen als alle anderen, fand ich. Und irgendwie fand ich ihn so ganz interessant und dachte mir, ah, mal sehen, wenn die hier nicht viel machen und so. Vielleicht kann der nächstes Jahr in einer so ein bisschen ergänzten Offense zwar, aber und dadurch besseren Offense, wo aber noch genug übrig bleibt, ganz, ja, so ein bisschen so ein Sleeper sein. Halte ich jetzt aber tatsächlich mit Bourne da auch echt für schwierig, und eben die zwei Titans, dadurch ist der jetzt wieder von meinem Radar verschwunden. Genau, dann kommen wir, oh Gott, wen hat, da ist mir jetzt jemand in die Liste gerutscht, glaube ich, Keelan Cole habe ich aufgeschrieben, kommt nach New York zu den Jets. Müssen wir zu dem Mann was sagen?
Auch finde ich es ein bisschen sneaky, ne? Also gut, klar, dafür müssten die Jets Crowder entlassen und, und einen Quarterback draften, also
der würde helfen.
Ja, genau, also ich fand Keelan Cole jetzt eigentlich nie so verkehrt, aber eigentlich wartet man da auch schon ein paar Jahre auf den richtigen Breakout, und ja, also das ist jetzt niemand, wo ich jetzt rausgehen würde und confident mehr als einen Fourth Rounder bieten würde, oder vielleicht einen Fünftrunden-Pick, wenn überhaupt, also irgendwie sowas in der Richtung, ne? Also eher einer, wenn er auf dem Waiver-Wire rumliegt, könnte ich ihn mal hinten im Roster parken, aber ansonsten komm.
Ja, ich denke auch, das sind diese Events. Wir brauchen jetzt quasi einen Quarterback in bei den Jets und diese Crowder-Entlassung, und dann kann man jetzt einen Weg sehen, indem er irgendwie Fantasy-relevant wird, denn es ist, man muss immer ja auch wieder bedenken, dass Slot-Wide-Receiver überhaupt Relevanz genießen in Fantasy-Football ist gar nicht so einfach. Und dann muss halt wirklich diese Offense sehr, sehr gut laufen, sehr passlastig sein, damit sie über ihre Receptions die Punkte gerade in PPR zusammensammeln können. Sowas, so wie es ein Cole Beasley letztes Jahr gemacht hat. Und ja, dass er eine Cole Beasley-Saison spielen kann, das sehe ich irgendwie gerade nicht.
Ja, das ist, also ich glaube einfach, das ist, also ist in dem System jetzt aktuell der vierte Wide Receiver, und wenn da unter der Saison wieder die große Verletzungsplage rumgeht, wenn er dann in irgendeinem Spiel der zweite Wide Receiver ist, dann kann er da eine Rolle spielen, dann kann man ihn auch mal aufstellen, aber ansonsten, naja, ne, das ist jetzt, wie gesagt, keine große Nummer.
Die Jets haben aber einen anderen Wide Receiver noch geholt, Corey Davis. Und da muss ich sagen, den mag ich ja so ganz gern und habe ich auch gekauft und fand den ein bisschen unterbewertet. Ich habe eigentlich schon gehofft, ehrlich gesagt, dass er in Tennessee bleibt irgendwie, dass sie das hinkriegen, weil ich fand, mit AJ Brown so in der Wide Receiver 1A und 1B Rolle haben die sich ganz gut ergänzt. Corey Davis, ich habe das mal nachgeguckt oder habe das auf Twitter gesehen, so eine anonymisierte quasi Gegenüberstellung, wo man nicht wusste, wer sind die Wide Receiver. Also zwei Wide Receiver in einem Team und dann musste man abstimmen, wer hat den Nummer 1 Cornerback gesehen vom gegnerischen Team. Und da haben am Ende 70% für die Seite gestimmt, die Corey Davis war. Und die Kommentare drunter waren, oh, das ist aber close und mal ist es der und mal ist es der und so. Und da hat man schon gesehen, dass auch die gegnerischen Teams, glaube ich, Corey Davis wirklich respektieren. Der ist ein ganz guter Footballspieler, der jetzt nicht nur gut war, weil AJ Brown quasi immer Double Coverage und dazu noch Jaire Alexander sozusagen gezogen hat, sondern er hat auch ganz gute Competition gesehen. Und jetzt ist halt New York, ja, es ist halt das große Wenn, ne? So, wenn da jetzt Sam Darnold kommt, dann ist halt sein Value komplett im Arsch. Aber wenn jetzt Justin Fields da gedraftet wird, dann bin ich all in für Corey Davis.
Ja, gut, wenn Fields oder so da landet oder Wilson, die sich auch trauen, da mal den Ball da irgendwo 20, 30 Yards das Feld runterzuwerfen, dann wird es schon spannend. Andererseits natürlich auch, man muss sagen, bei Darnold, wenn die jetzt, was wäre die Alternative, dass die Jets irgendwo runtergehen und dann wahrscheinlich einen Tackle draften, nehme ich an, also das wäre jetzt für mich das Szenario, was irgendwie am sinnvollsten erscheint. Gut, dass die Jets nicht immer das machen, was für sie am sinnvollsten ist, haben die letzten Jahre, glaube ich, auch gezeigt. Ja. Ja, genau, gut, aber also wenn die Sewell beispielsweise früh nehmen und dann...
Stell dir vor, die nehmen den dann 2 oder so.
Ja gut, kann man einen Case für machen. Natürlich nicht, eigentlich muss man runtertraden.
Ja, das ist der Move, den die Niners mit Solly Thomas, okay gut, die sind von 2 noch auf 3, haben wir irgendwie einen Viertrunden-Pick oder 2 Viertrunden-Picks dazu bekommen, aber das ist ja so, also so wack einfach der Move. Ich fand den Move, der ist cool, wenn du weißt, wen der andere nimmt und so, aber wenn du keinen Quarterback hast und dann so früh im Draft dran bist, dann nimm einfach einen verdammten Quarterback und jetzt gerade mit der Klasse, sie müssen einfach was machen. Also das kann ja keiner ernst meinen, wenn sie jetzt da mit Sam Darnold in die Saison gehen.
Ja, das wäre schon krass auf jeden Fall, also aber wie gesagt, den Jets ist einiges zuzutrauen und dann, sollte dieser Fall eintreffen irgendwie, dann werden die, wie gesagt, was für die Protection machen, nehme ich an, und dann auch dann denke ich, dass die Offense insgesamt etwas besser werden würde. Ne? Also ich finde Corey Davis auch in Ordnung. Der kann eine solide Saison spielen, nehme ich auch an.
Alter Schwede, was ist gerade eigentlich alles in unserem Startup abgegangen? Schieben wir kurze Werbeveranstaltung quasi. Du warst sogar dran in der Zwischenzeit und hast da ganz lässig den 1-0-3 im Rookie-Draft quasi eingesackt, oder?
Ja, genau, ja. War für mich jetzt so, also ich habe jetzt ein bisschen geschwankt zwischen Sieg, zwischen Sieg und dem Pick, und ich nehme mal an, dass ich dann 1-3 dann entweder Najee Harris oder Fields bekommen kann, und
ja,
finde ich schon spannender.
Absolut. Ist auf jeden Fall ein Move, kann man, denke ich, machen, kann man vertreten.
Oh, wir haben hier Breaking News.
Breaking News.
Wir haben eine riesen Free Agency-Verpflichtung. Die Jets haben nämlich ihren Leadback gesigned.
Frank Gore.
Nein, schade, leider nicht, sondern dir sollte er recht gut bekannt sein. Und zwar Tevin Coleman.
Oh, Tevin Coleman, ja klar, ja, natürlich.
Robert Saleh holt ihn zurück.
Wen wundert es, dass die Mike LaFleur als OC holt sich jetzt seinen schnellen One-Cut-Back ins System. Das wundert mich nicht. Sehr gut, dass wir das jetzt halt hier auch noch besprechen können. Tevin Coleman ist für mich trotzdem nicht besonders Fantasy-relevant, weil er einfach kaputt ist. An sich, wenn der körperlich noch in der Lage wäre und diese Athletik noch hätte von früher, wäre er jetzt halt für mich tatsächlich super interessant.
Ich fand ihn damals in Atlanta, wo er hinter Freeman so ein bisschen war, fand ich den so stark. Und wirklich, da war der auch echt flott. Und jetzt die letzten Jahre in San Francisco ist das ja eine richtige Graupe. Also
Der hat halt alles komplett seinen Burst verloren. Ne? Ja. Das war einer der explosivsten Spieler, wenn du dir auch so Sachen wie die Athletic-Scores auf Player Profiler anguckst und so. Der Junge war schnell, Alter. Und jetzt ist er wirklich, gerade dass er nicht mit dem Rollator durch die O-Line fährt, brutal. Brutal.
Das war immer ein sneaky Pickup bei Madden. Da konntest du immer für einen Late-Round-Pick konntest du immer für ihn traden. Und dann hatte er irgendwie, keine Ahnung, 94 oder 95 Speed. Das war überragend.
Ja, schade. Also ist tatsächlich, aber passt gut ins System auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Da wäre ja auch Etienne tatsächlich so ein Spieler, den ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass die Jets da Anfang der zweiten Runde zuschlagen.
Ja, wäre auch mein Pick für die Jets.
Ja. Gut, dann genug von den Jets und wir kommen zu den Steelers. Die haben Juju zurückgeholt. Ja. Was sagst du zu dem Mann?
Ja, wo wir gerade von Spielern sprechen, die mal gut waren, ne? Also
war mal Dynasty Wide Receiver 1.
Ja.
Und zwar wirklich, also.
Das ist noch gar nicht so lange
Konsensus. Her. Ja, ist 2 Jahre.
Ich habe ihn meinen Redraft am Ende der ersten, Anfang der zweiten geholt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob mit 1-12 oder 2-1. Ja, genau. Und das genau so war meine Reaktion dann während der Saison, wie deine jetzt gerade.
Uff.
Ja, so, also Juju, ja, gut. Wäre schöner gewesen, wenn er nach Kansas City gegangen wäre. Also für seinen Dynasty Value. Jetzt ein Jahr in Pittsburgh. Mal sehen, ob er da nochmal was reißen kann. Ich sag mal, seine Rolle wird sich jetzt nicht viel verändern zu letztem Jahr. Die Pittsburgh Offense wird eher, denke ich, etwas schlechter als besser. Also ich sehe ihn als Low End 2 Wide Receiver. So, das wäre meine Einschätzung oder High End 3. In dem Bereich wird er wohl landen. Ne? Einfach über Volume, also PPR, ne? Über Volume. Das ist alles.
Ja, das ist ja, er hat ja jetzt in der vergangenen Saison eigentlich sogar von seinen Touchdowns gelebt am Ende. Ich glaube, er hat 9 Touchdowns gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Also so um den Dreh rum auf jeden Fall. Und das war für die Anzahl an Receiving Yards, die er hatte, schon relativ viel. Also da wäre eine Regression zurück zu weniger Touchdowns, kann man, glaube ich, erwarten. Und das ist ja schon ein ganz interessanter Case in Pittsburgh. Und wahnsinnig faszinierend in Dynasty. Ich kann mich nicht erinnern oder ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sowas nochmal geben wird, dass die 3 Starter quasi, dass die alle innerhalb ADP-mäßig in einer Runde gehen. Und teilweise nicht nur in einer Runde, sondern die gehen ja wirklich nacheinander. Die sind back-to-back. Deontay, Claypool und Juju. Und wenn ich mir aus den 3, da hat natürlich jeder so ein bisschen seinen Favoriten. Und es gibt auch welche, die nach wie vor Juju-Believer sind, so ein bisschen aus diesem Ding raus. Ja, der war auch aus einem Grund der Wide Receiver 1 overall. Aber ich muss echt sagen, also der hat mich so brutal enttäuscht. Und ich glaube auch, dass das eine komplett falsche Entscheidung von ihm war, in Pittsburgh zu bleiben. Ich glaube, dass ein Chase Claypool, wenn er im zweiten Jahr ist, nur eher noch dominanter wird als X-Receiver. Und er dann da so, er kann natürlich jetzt im Slot, wird er recht viel Platz haben, weil auch Deontay besser ist als er outside, aber ich sehe einfach nicht, dass er sich jetzt für den großen Vertrag unterschreibt und verstehe den Move nicht. Ich kann sogar verstehen, dass Kansas City, dass sich da vielleicht ein bisschen Gedanken gemacht hat, hey, da sind halt auch Hill und Kelsey, wie viel sehe ich da, aber hätte es schlechter sein können als Pittsburgh? Ich weiß nicht.
Ja, da bin ich lieber die 3 in der Offense mit Patrick Mahomes als die 3 in der Offense mit Ben Roethlisberger.
Ja, also, genau.
Aber das kommt dabei raus, wenn du nur nebenberuflich Footballspieler bist und hauptberuflich TikTok-Star, dann ist das halt leider so.
Ja, gut. Das ist natürlich ein guter Punkt. Da müssen wir mal sehen, was daraus wird aus dem Kollegen. Ich bin auf jeden Fall tatsächlich gespannt und lass die Finger genauso von ihm, wie ich sie ja auch zuvor gelassen habe. Ich bin von ihm nicht überzeugt und muss erst sehen, dass er auch wirklich nochmal einen Zahn zulegen kann. Dann, Marvin Jones hat in Jacksonville gesigned. Ich finde den so einen ganz, ganz coolen Spot eigentlich. Also recht viel besser hätte ich mir das kaum vorstellen können. Ich meine, da kommt Trevor Lawrence hin, der braucht auf jeden Fall Waffen. DJ Chark ist da. DJ Chark ist ja so ein, ja, Outside Speedster, der gerade tief gut gewinnen kann und finde ich so als Comp, sag ich mal, so als Nummer 1 Wide Receiver, so wie es eben in Detroit Kenny Golladay war, gar nicht so schlecht, auch wenn er ein anderer Spielertyp ist natürlich, ein weniger Contested Catch Guy als eben tief Separation schaffen. Und Marvin Jones hat halt auch in Detroit gezeigt, das war ja immer so das DFS-Play, in dem Moment, wenn Kenny Golladay ausgefallen ist, hat jeder in DFS Marvin Jones aufgestellt und zwar auch aus einem Grund, der kann eben auch als alleiniger Wide Receiver schon gewinnen und seine Post-Route ist überragend, der hat wirklich so Stärken, die glaube ich in diese Offense sehr gut reinpassen und für mich, muss ich sagen, wirklich deutlich geklettert und würde ich versuchen zu holen. Also natürlich als Contender, ne? Klar, wenn ich jetzt im Rebuild bin, hole ich mir den nicht, aber...
Ja, mag ich auch. Also mag ich insgesamt die Verpflichtung für Jones, mag ich für Lawrence, also find ich in Ordnung, kein großes Risiko für irgendjemanden und er wird seine Touchdowns machen, der wird seine Yards holen, seine Receptions haben und auch wieder seinen Fantasy-Value haben, wie jedes Jahr. Und wie jedes Jahr wieder viel zu spät gehen und dann ist er wahrscheinlich auch immer ein Value.
Ja, ist auch gut für Visca, glaube ich. Also auch für den finde ich es jetzt halt ganz interessant. Der ist ja ein Spieler, der glaube ich nicht, der seine Karriere nicht machen wird mit Outside und Tiefgehen und so. Das hat jeder vom Draft gesagt, der braucht so ein bisschen die Deebo Samuel-Rolle, viel um die Line of Scrimmage rum. Und wenn da viel Platz ist, warum jetzt nicht, ne? Ist eigentlich ganz, ganz cool.
Ja, das wäre sowieso auch der Wide Receiver, den ich da targeten würde und der für mich da den größten Value haben wird.
Du meinst jetzt in Dynasty?
Ja, in Dynasty sowieso und auch allgemein, also Urban Meyer hat halt auch eine Geschichte mit solchen Leuten, ne? Und von daher würde ich da schon immer Schnort targeten.
Aber ist natürlich auch nicht ganz billig, muss man auch sagen. Also,
nee, klar.
Wenn du dann, ich bin mir schon auch unsicher, ehrlich gesagt, da einen First Rounder hinzulegen, also auch ein Late First, wenn ich mir dann überlege, also kann man sich am Draft Day überlegen, wenn wirklich das Board schlecht aussieht, aber im Prinzip egal, wer dann früh geht oder so, wenn jetzt kein Bateman mehr verfügbar ist für mich, ja gut, dann wird halt jemand anders da sein. Und also ja, das finde ich dann doch irgendwie ein bisschen teuer tatsächlich, weil ich nicht, ich sehe bei ihm halt dieses Top-End-Ceiling nicht. Genauso wie ich es bei Deebo nicht sehe, sehe ich es bei ihm halt auch nicht.
Ja, die Draft-Klasse ist einfach auch stark, ne? Also das ist ja immer so ein bisschen, wenn man jetzt Value late first sagt, so, dann muss man natürlich diese Draft-Klasse für mich so ein bisschen ausklammern. Da wären wir schon dann eher wahrscheinlich in der Range so 2-4 ab, wo man sagen würde, da macht man's. Ne? Also so.
Ja, da ging er ja fast letztes Jahr in Rookie-Drafts, ne?
Ja.
Also und das ist halt, und er hat da eigentlich schon gut gespielt, von dem er, glaube ich, will halt einen Owner mehr für ihn haben, aber wirklich mehr bezahlen will man auch nicht, weil natürlich auch bei uns jetzt das Rookie-Fever schon eingesetzt hat. Logisch. Genau, dann nächster Kandidat. Jetzt in Tennessee als quasi vielleicht neue Nummer 2, ich weiß es nicht, was Tennessee vorhat, was die im Draft machen werden, natürlich Josh Reynolds.
Ja, da muss man hoffen, dass Tennessee da niemanden früh nimmt. Also wenn die das nicht tun, dann hat er natürlich eine ordentliche Rolle. Dann hat er die Corey Davis-Rolle zusätzlich. Ja, werden auf Tight End da im Prinzip auch noch ein paar Targets frei, wenn man so will. Und dann, wenn da wirklich nichts passieren sollte, dann wird der spannend. Also da kann man jetzt ruhig mal so einen späten Pick hinfeuern, würde ich sagen.
Ja, absolut. Wenn der Owner den günstig hergibt, würde ich auch sagen, kann man mal probieren und darauf setzen, dass der Hype irgendwie einsetzt. Andererseits würde ich es aber auch wieder hier probieren. Ich halte nicht besonders viel vom Spieler Josh Reynolds an sich. Wenn ich ihn jetzt gerade habe, versuche ich auch hier die Opportunity zu verkaufen. Was ganz, jetzt ganz interessanter Spot, ganz interessanter Spieler und da bin ich mir nicht sicher, ob du den Landing-Spot sogar vorher gesagt hast. John Brown ist bei den Las Vegas Raiders. War ja dein Sleeper hier vor der Free Agency. Ich weiß nicht, wo du ihn hingepackt hast damals.
Ich hatte ihn, glaube ich, nach Pittsburgh oder sowas als 3 gesetzt. Ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr so sicher, was ich gesagt habe.
Ich glaube, du hattest ihn irgendwo als so Nummer 2 Receiver.
Ja,
und oder? Da dachte ich mir jetzt, hey, da schau mal, der passt doch jetzt perfekt in die Aguilar-Rolle. Es ist doch irgendwie so ganz, auch wieder so ganz sneaky.
Ja, aber da sind wir wieder bei der Raiders Offense und die einfach für mich schlechter sein wird. Dazu wird Rux wahrscheinlich öfter auf dem Feld stehen, also weil sonst muss man den Raiders eigentlich noch mehr einen Nacken geben, weil wenn sie ihren First-Round-Pick dann nicht mehr probieren einzusetzen. Und also ich glaube nicht, dass John Brown da viel Value haben kann.
Ja, mal sehen. Ich fand halt das ganz gut. Selbst Nelson Aguilar sah ganz gut aus. Aber ja, andere Offense, andere O-Line. Und ich finde eigentlich, ist John Brown der bessere Receiver als Nelson Aguilar ist. Und deswegen dachte ich mir, ja, könnte eigentlich dann auch so ein ganz interessantes Play halt werden. Mal sehen. Dann Kenny Golladay. Unser, ja, vielleicht der most flashy Signing hier so in der Free Agency ist zu den Giants gegangen. Ich habe mir hier notiert, dass ich das echt einen scheiß Landing-Spot finde. Du hast mich ja im Eingang, in der Folge, hast du mich ja zu ihm befragt, ob ich ihn über oder unter Cup sehe. Und spontan habe ich gesagt Cup. Und auch wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke, glaube ich, tendiere ich da nach wie vor dazu und stehe da auch dahinter. Daniel Jones ist als Quarterback nicht besonders gut bisher in der NFL. Ist jetzt mir nicht in Erinnerung geblieben als derjenige, der eben den tiefen Jumpball wirft auf einen gedeckten Receiver. Mal sehen, es kann sich viel ändern, wenn so ein Receiver auf einmal da ist. Klar, haben wir in Buffalo gesehen. Aber ich habe jetzt so viele Vergleiche zu Buffalo gelesen in den letzten Tagen auf Twitter, dass ich auch einfach sagen muss, Alter, nicht jeder junge Quarterback, der die ersten 2 Jahre scheiße gespielt hat, ist jetzt ein Josh Allen. Und nicht jeder Wide Receiver ist dann auch ein Stephon Diggs. Und ich glaube schon, dass Stephon Diggs erstens ein deutlich besserer Wide Receiver ist als Kenny Golladay. Und außerdem, sehe ich einfach auch die Umstände in New York nicht so. Die O-Line ist eine Katastrophe und die hat sich auch jetzt nicht verbessert. Von dem her, für mich ist ja Kenny Golladay, wahrscheinlich ist es jetzt schwer, den zu verkaufen, aber es ist auf jeden Fall nicht das eingetreten, was man gehofft hat, dass er irgendwo hinkommt, wo sein Value durch die Decke gehen kann.
Ja, ich mag den Landing-Spot auch überhaupt nicht. Also ich finde auch, du hast gerade gesagt, Stephon Diggs ist der bei weitem bessere Receiver als Kenny, aber ich finde auch, Josh Allen ist der bei weitem bessere Quarterback als Daniel Jones. Also das ist so noch eher, was ich da sagen würde. Und dazu kommt eben, wie gesagt, eben das O-Line-Problem. Golladay ist ja eher ein Receiver, der jetzt in der Mid- und Deep-Range angeworfen wird. Und ich glaube, die Zeit hat Daniel Jones hinter der O-Line einfach nicht. Also das ist auch ein Riesenproblem da. Und die Offense war einfach letztes Jahr auch nicht existent. Also wenn das nochmal in die ähnliche Richtung geht, dann wird das ein Riesendebakel. Dazu für Dynasty einfach gesehen, Golladay wird im November 28 und also der ist jetzt an der Grenze. Der hat eine gute Fantasy-Saison gespielt, was man ja auch oftmals vergisst. Ja. Beziehungsweise, wenn man so will, zwei bessere. Und ich muss ihn auch nicht haben. Ne? Wenn ich ihn für einen sehr, sehr günstigen Preis kriege, ansonsten, wenn ich ein einigermaßen vernünftiges Angebot für ihn bekomme, dann weg damit. Also ich bin da auch überhaupt nicht angetan. Ich sehe den auch eher so irgendwo in der Mid-Wide Receiver 2 Range, wenn es gut läuft. Also ja, der wird seine Target sehen. Ne, aber.
Ja.
Also da gibt es viele, die ich lieber hätte.
Ja, ja. Und also wenn man mit Wide Receiver 2 bekommen kann noch, das war ja fast so, ich habe ihn relativ oft so als Buy-Low-Option gesehen, dass er und ja, halt so als Wide Receiver 20 rum, Wide Receiver 18 rum irgendwie bei Keep Trade Cut in den Rankings stand. Und ohne jetzt geguckt zu haben, wo er aktuell steht, würde ich tippen, dass er wahrscheinlich ein bisschen gefallen ist. Und wenn ich irgendwo sowas rumbekomme, also wenn ich ihn geben kann und dann noch ein bisschen was drauflegen muss, um dann Brandon Ayuk zum Beispiel zu kriegen oder einen Chase Claypool zu kriegen, dann würde ich das sofort versuchen.
Ich glaube, für Ayuk musst du noch nicht mal was drauflegen.
Also wenn das geht, dann ist das für mich, da überlege ich keine Sekunde, ob ich den Deal mache, ne?
Also für mich nochmal, also er war jetzt in 2019, war er ein PPR Wide Receiver 9. So, und das war eine Saison, in der 11 Touchdowns hatte mit einem guten Quarterback.
Ja.
So, und also das wäre für mich schon ein außergewöhnliches Finish, wenn er das nochmal hinbekäme. Und also sehe ich eigentlich überhaupt nicht. Also Wide Receiver
Ja.
1, da würde ich also ja schon einiges gegen wetten, dass das
Ja.
nicht passieren wird.
Ja, denke ich auch. Die Giants haben dann noch John Ross geholt. Ich weiß nicht, ob du zu ihm irgendwas sagen willst. Für mich ist er auch nicht Fantasy-relevant mehr.
Nee, absolut nicht.
Ja. Dann kommen wir zu einem anderen Kollegen in der gleichen Division. Das Washington Football Team hat Curtis Samuel verpflichtet. Was sagst du denn dazu?
Ja, ich bin eigentlich kein großer Curtis Samuel-Fan, muss ich sagen, aber also die Opportunity mit Fitzy zusammen, das gefällt mir schon gut und er ist die Nummer 2, ne? Also muss da jetzt keine Wide Receiver 1 Rolle übernehmen oder irgendwas, sondern kann da irgendwo die Rolle spielen und ich denke schon, dass er produzieren kann. Also da bin ich jetzt gespannt. Vor allen Dingen der gute Ron Rivera hat ihm ja schon damals in Carolina viele Air Yards zumindest mal zukommen lassen. Die waren natürlich von Cam Newton oder Kyle Allen, die Dinger ja 5 Yards am Target vorbeigeworfen haben. Gut, dass man
Ne.
dann wenig fängt, kann man irgendwo auch noch nachvollziehen. Also würde ich ihm jetzt noch nicht mal zu 100% ankreiden. Und ich denke, da ist Fitzpatrick schon ein besserer Quarterback, was das angeht.
Absolut, ja. Also Fitzpatrick hat halt die letzten 2 Jahre echt gezeigt, dass er im Alter nochmal einen großen Sprung gemacht hat. Mal sehen, was jetzt da in Curtis Samuel dann reißen kann. Ich finde so vom Prinzip her, wie du sagst, neben Terry McLaurin, ist das echt ein ganz cooler Landing-Spot. Was mich halt schon ein bisschen, ja, irritiert, ist diese Verbindung zu Ron Rivera. Der hat halt, oder Curtis Samuel hat jetzt sein so Mini-Breakout gehabt, eben da mit in dieser Joe Brady Offense und wurde halt so als Gadget-Spieler, der er meiner Meinung nach auch ist, eingesetzt. Und ich habe die Angst, dass Rivera das halt jetzt wieder nicht macht. Und wenn er gar nichts davon bekommt, dann sehe ich das halt echt kritisch und würde mich wundern, wenn er da wirklich nochmal was drauflegen kann. Also ich bin da so hin und her gerissen und wenn jetzt jemand anderem der Landing-Spot mehr taugt, dann lasse ich mich da entlohnen, sage ich mal.
Ja, ich bin auch eher auf der Verkaufenseite tatsächlich. Also ich glaube schon daran, dass er da nicht die schlechteste Leistung zeigen wird. Aber wie gesagt, ich bin einfach kein Fan insgesamt von ihm und
Ja.
deswegen verkaufe ich ihn auch.
Ist kein Alpha.
Nee,
Alles
leider
andere ist
nicht.
das. Dann, Allen Robinson hat einen Tag in Chicago unterschrieben. Ich weiß gar nicht, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, gell? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Was aber ganz interessant ist, natürlich jetzt ein neuer Quarterback, Andy Dalton. Ändert das irgendwas an A-Rob?
Nö, für mich ändert das eigentlich gar nichts. Der wird ein ähnliches Volumen sehen. Und ja, für mich ist er eigentlich ein Sell, weil er auch an seine Alterspeak-Grenze gekommen ist. Und deswegen weg mit ihm. Man kann jetzt was für ihn bekommen. Der Quarterback ist nicht fürchterlich, sodass kein anderer Owner irgendwie Angst haben wird, dass er jetzt underperformt. Und wird er auch nicht. Also sehe ich nicht. Und von daher, wenn man jetzt ein gutes Angebot für ihn bekommt, dann kann man ihn auf jeden Fall weggeben.
Ja, sehe ich auch so. Also ich denke, er hat halt einen überragenden Floor. Einer dieser Wide Receiver, die wirklich einen absoluten Top-Floor haben, aber gleichzeitig halt tue ich mir zumindest schwer, so das absolute Top-5, Top-5-Potenzial auf der Position zu sehen, weil er die Offense zu schwach ist. Das wird schwierig. Deswegen schließe ich mich da an. Für mich auch eher ein Sell-Kandidat, weil es doch viele A-Rob-Fans einfach gibt. Und zwar auch, also an sich völlig zu Recht. Ein überragender Spieler. Rashad Perryman ist in Detroit. Ja, ist der für dich hier? Ich meine, schlüpft in die Kenny Golladay-Rolle. Irgendwo können wir von ihm irgendwas erwarten? Competition ist nicht besonders groß. Jetzt ist auch noch Marvin Jones weg.
Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, Puh, als Notiz. Ne? Also das ist, also wenn ich an die Offense denke, dann kriege ich wirklich starke Schmerzen. Also das ist echt, und Breshad Perryman ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, irgendwie ein konstanter Wide Receiver zu sein, gefühlt auch immer irgendwie verletzt, und hat mal seine Boom-Spiele durchaus dabei, ne, wenn er da wirklich die letzte Hoffnung ist, aber also ja, vielleicht macht er mal das ein oder andere solide Spiel, aber da würde ich jetzt auch nichts für anbieten. Wenn er auf dem Wafer irgendwo vielleicht mal rumliegt in irgendeiner Liga und man einen tiefen Kader hat, dann kann man ihn vielleicht aufnehmen, aber mehr würde ich auch nicht machen.
Ja, ich finde ihn so, ich fand ihn tatsächlich schon bei Tampa Bay damals gar nicht so verkehrt. Da, glaube ich, ist er halt aber auch nicht an Evans und Godwin vorbeigekommen. Das fand ich jetzt nie so dramatisch und irgendwie glaube ich, er hat eigentlich schon ein bisschen was im Tank. Der kann ein ganz solider Wide Receiver sein. Kommt halt jetzt hier mit viel Opportunity. Goff ist halt, uff, ja, das ist schon schwierig. Irgendwie finde ich ihn aber so ganz interessant, weil klar, die Lions Offense ist scheiße, aber ist es halt vielleicht trotzdem sogar noch ein Upgrade zu Sam Darnold und den Jets. Also ich weiß auch nicht, irgendwie, es könnte schon sein, dass sich seine Situation sogar verbessert hat.
Aber dann nehme ich lieber, wenn ich jemanden aus der Lions Offense da nehme zum günstigen Preis, nehme ich vielleicht lieber Quintus Cephus, der jung ist, ein Wide Receiver im zweiten Jahr und der, wo man vielleicht noch nicht ganz genau weiß, was er ist. Bei Perryman weiß man, was er ist. Ich meine, was würdest du für ihn ausgeben? Viertrunden-Pick? Over-Under?
Ja, ich glaube, einen Viertrunden-Pick würde ich ausgeben für ihn.
Ja, gut.
Also ich würde ihn lieber, also ich habe ihn über Quintus Cephus, ja. Würde ich, also okay. Wenn ich Quintus Cephus hätte, ich würde mir stattdessen Breshad Perryman holen.
Okay, vielleicht müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo in der Liga die beiden tauschen können.
Da ich keinen Cephus habe und du wahrscheinlich keinen Perryman, wird das schwierig. Aber
doch, ich habe ihn in einer Liga tatsächlich. In der 16er Liga habe ich ihn
ganz hinten auf der Bank. Gib ihn nicht ab, Alter. Gib ihn nicht ab, es wird dein Wide Receiver 1.
Ja, ich habe ihn schon probiert, bei den Jets zu verkaufen. Da war er ja auch gefühlt schon die Nummer 1 letztes Jahr. Und war dann doch nicht.
Das kann man ja echt komplett knicken. Aber gut,
ja, die Offense wird kein großer Unterschied sein, in der er spielt.
Ja, aber Jared Goff hat halt schon einen besseren Deep Ball als Sam Darnold. Weil der hat halt gar keinen.
Ja, ich bin mal gespannt, wie viele er werfen wird. Ja. Gute Goff.
Ja, hin und wieder kommst du über einen Play-Action-Pass halt schon mal zu 3 Sekunden. Time to throw, kriegen sie auch noch hin. Mal sehen. Also ja, wir reden eigentlich viel zu lang für einen Spieler, der, wie gesagt, auf Wide Receiver 60 wahrscheinlich ungefähr gerankt ist. Chris Godwin hat in Tampa Bay den Tag unterschrieben, habe ich hier noch notiert, den hatten wir auch schon mal genannt in unserer, ich weiß nicht, ob ersten oder zweiten Folge. AJ Green ist nach Arizona gekommen für einen Deal 6 Millionen fix, ich glaube bis zu 8 Millionen. Wide Receiver 2 neben DeAndre Hopkins. Was machst du denn mit ihm?
Ja, kann man für Depps auch mal im Roster haben. Also wenn man jetzt Contender ist, irgendwie als sechsten Wide Receiver oder so, würde ich mir schon im Roster stehen lassen. Aber ansonsten, ja, einfach Arizona spielt halt mit mehreren Receivern. Die werden wahrscheinlich auch im Draft nochmal einen nehmen, würde ich mal vermuten. Und dann ist es einfach so, der Einzige, der da Volume bekommt, ist Hopkins und der Rest wird dann halt auf die anderen verteilt und dann ist der Fantasy-Value auch nicht so da, denke ich.
Ja, also ich muss sagen, ich finde AJ Green ist komplett fertig, ganz ehrlich, das ist einfach, ich finde es auch, also wirklich, ich muss da ranten, was die Cardinals angeht, die sind doch, also das ist ein Witz. Dann stellen sie noch auf ihrem Social-Media-Team, stellen noch vor, irgendwie, ja, wen willst du jetzt in Double-Coverage nehmen? Und dann denke ich mir halt, ja, Hopkins? Ist das jetzt eine Frage? Wen ich da in Double-Coverage nehme? Also der Typ ist doch, vor 5 Jahren mega, mega, mega Wide-Receiver und vor 3 Jahren auch echt noch zu gebrauchen, aber die letzten 2 Jahre waren jetzt wirklich mies. Und der sah letztes Jahr so scheiße aus, wirklich, ich weiß nicht, ob es lustlos war, weil ich es nicht verstehen kann, warum man da tatsächlich dann lustlos ist mit einem Rookie-Quarterback und so. Klar, er hat nicht um Titel gespielt, aber boah, nee, also da bin ich wirklich komplett raus und ich würde ihn verkaufen, ich würde ihn jetzt jedem Owner anbieten in der Liga und dann einfach gucken, was das Maximum ist. Und wenn es nur ein Fourth-Rounder ist, den würde ich auch noch nehmen.
Ja, fair, fair. Also kann ich dir noch nicht mal widersprechen.
Okay, dann auch ein alternder Receiver, der jetzt bei den Rams ist, ist DeSean Jackson. Was sagst du denn zu ihm? Kann man den kaufen oder ist das auch useless?
Ja, den kann man eher vom Waiver holen. Also wird in vielen Ligen auf jeden Fall der Fall gewesen sein. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber und also gut, er hatte jetzt Verletzungsprobleme, ist halt auch nicht mehr der Jüngste, aber wenn er gespielt hat, war er halt immer noch schnell genug. Also schnell genug, um auch ja bessere DBs einfach zu überlaufen. Und also der sieht nicht aus, als hätte der irgendwie Schnelligkeit verloren. Und der Fit mit Stafford finde ich schon attraktiv. Und also ich denke, der wird sein Value da schon mal in gewissen Spielen haben. Das heißt jetzt nicht, dass man dafür irgendwie, wer weiß, was ausgibt. Ne? Also wie gesagt, wenn er auf dem Waiver rumliegt, das wäre es mir schon wert, ihn aufzunehmen. Einfach mal zu gucken, was passiert da. Aber ja, man muss jetzt nicht rausgehen und wer weiß, was für ihn auf den Tisch legen. Aber so als Roll-in-Peace irgendwo im Trade oder so, wenn man sich gerade streitet um Kleinigkeiten, dann kann man ihn da schon nochmal mit reinwerfen.
Absolut. Also ich find ihn ganz, ganz interessant. Passt gut zu den Fähigkeiten von Stafford. Ist mal wieder ein Schlag in die Fresse für Van Jefferson und Van Jefferson-Fans. Das ist halt wirklich, ich halte nichts von ihm, das ist auch wieder ähnliches. Der war kein gutes Profil aus dem College raus, er hat sich überhaupt nicht durchsetzen können und nee, also ich finde, ist halt jetzt blöd gelaufen, den hätte ich davor, aber ich hätte ihn wahrscheinlich davor schon verkauft. Ich finde DeSean Jackson echt ganz, ganz interessant. Wenn er dann fit ist, ich meine, wenn er nicht fit ist, dann cuttest du ihn wieder, aber wenn er fit ist, kann sein, dass der ein schönes Boom-Spiel mal hinlegen kann, ne? Genau, und dann haben wir den letzten Mann hier auf Wide Receiver. Heute neu, quasi auch neue News draußen. T.Y. Hilton kehrt zu den Colts zurück. Was sagst du?
Ja, ungefähr eine Stunde jetzt vor der Folgenaufnahme bekannt gegeben, glaube ich, so grob oder 2 Stunden irgendwie so. Ja, finde ich gut für ihn. Also kann da eine Rolle spielen, wenn die Colts Wentz wieder hinbekommen, dann dürfte der auch seinen Wert haben. Auch für Contender ein Piece, was man mal im Roster haben kann. Dürfte auch nicht zu teuer sein.
Genau, sind ganz gute. Also das ist dann wirklich, finde ich, auch interessant, für einen Contender hinten dran. Tiefe zu haben, ist da nie verkehrt. Und der muss dann nicht überragend spielen, aber so ein, der, wenn dann eine Wide Receiver 3 Woche hat, wenn du ihn mal brauchst in der tiefen Liga, ist das auf jeden Fall den Preis wert. Kommen wir zu den Quarterbacks. Da haben wir jetzt, habe ich jetzt hier mal 5 notiert, die wir kurz besprechen könnten. Der erste ist Cam Newton in New England. Muss ich sagen, jetzt durch die, also ich sage mal, der hat eigentlich einen Backup-Deal unterschrieben, mehr oder weniger so wenig, wie da garantiert ist. Er hat eine deutlich bessere Situation als in 2020. Er ist jetzt ein Jahr auch im Team, in der Offense dabei und finde ich jetzt schon ganz, ganz attraktives Ziel, gerade wenn man halt als Contender in der Superflex vielleicht jetzt nur 2 Quarterbacks hat und den dritten jetzt vielleicht, der war ja vielleicht Breeze oder Rivers und den hat man verloren, dann finde ich so ein Cam Newton ein lohnenswertes Ziel. Kann halt sein, dass der relativ günstig hergeht. Also so einen mittleren Zweitrunden-Pick würde ich da auf jeden Fall mal hinlegen und im Zweifelsfall vielleicht sogar, da würde ich aber dann bis zum Draft warten, vielleicht auch einen Early Second, wenn ich dann noch was on top irgendwie zurückkriegen kann. Das kann er echt wert sein, weil ich glaube, er kann dir eine Quarterback 1 Saison nochmal liefern nächstes Jahr mit dem Rushing Upside, das er einfach hat und jetzt in einer Offense, die zumindest halbwegs funktionieren wird und durchschnittlich ist.
Ja, kann ich so unterschreiben. Brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Sehe ich im Prinzip auch so.
Ja, ich ärgere mich fast ein bisschen, dass ich ihn dir nicht abgekauft habe in der FODAC. Da hast du, glaube ich, einen 22-Second vor der ganzen Free Agency für ihn genommen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genau. Als bekannt war, dass er da wieder unterschrieben hat, habe ich ihn da für einen Second verkauft. Wie gesagt, fand ich einen fairen Preis. Und
ja, ist ja auch so.
Genau. Und da bin ich halt im kompletten Rebuild, da hat er keinen Wert mehr für mich, ne?
Absolut, ja, genau. Also natürlich auch, so würde ich so, also Cam Newton muss man jetzt auch einfach verkaufen, wenn man im Rebuild ist. Das ist sowieso logisch. Der gibt ja halt jetzt noch ein Jahr, vielleicht noch ein zweites, aber dann ist er auch fertig.
Ja, genau, damit haben wir dann auch die Twitter-Frage von Peter Burkhardt, auch bekannt als Albatros, ja, beantwortet, ne? Also was Cam Newton wert ist. Genau. Und ja, ich denke mal, jetzt klären wir gleich nochmal ein paar andere, die da gefragt wurden.
Richtig, richtig, richtig. Carson Wentz ist ja jetzt per Trade zu den Colts gekommen, hatten wir, glaube ich, so noch nicht besprochen. Sag du mal an, was du mit ihm machst.
Kaufe ich. Finde ich jetzt aktuell, haben alle, oder ist er ziemlich unterbewertet. Ich glaube, du kannst ihn teilweise wirklich noch zu einem sehr, sehr fairen Preis für einen, ja, noch relativ jungen Starting Quarterback bekommen, der jetzt wieder mit seinem, ich nenne es mal, Erfolgscoach vereint ist und spielt hinter einer sehr guten O-Line, hat eigentlich vernünftige Waffen, vielleicht bekommt er Ertz noch dazu und dann läuft das. Also wie gesagt, ich würde Carson Wentz kaufen.
Ja, dann hättest du mit mir auch einen Verkäufer tatsächlich. Weil ich tatsächlich ein bisschen dieses Narrativ fahren würde in einer Verhandlung und ihn verkaufen wollen würde. Er hat eine überragende O-Line jetzt und er hat hinter einer überragenden O-Line, die am Ende Nick Foles zum Super Bowl MVP gemacht hat, fast eine MVP-Saison gespielt. Aber da muss man halt auch nochmal dazu sagen, ich glaube, es weiß jetzt zwar jeder, aber ich sage es trotzdem nochmal, es war halt eine unfassbare Saison auf Third Down. Da hat er, er hat lange Third Downs converted. Da waren eigentlich gar nicht so wahnsinnig gute Receiver, es waren Elshon Jeffrey und halt Zach Ertz, klar, das war, und dann hatte er aber halt auch Nelson Aguilar und ich weiß schon gar nicht mehr, wer da noch rumgeflitzt ist, aber dann halt auch, ja, dann hatten sie ja ihre Running Backs mit J.R.J., glaube ich, und so, und ja, aber die Offense war eigentlich ein bisschen, die war vor allem auf die O-Line aufgebaut, das ist die jetzt halt in Indianapolis auch, haben auch nicht das überragende Receiving Corps mit Pittman, Hilton, Campbell, Pascal. Ja, aktuell noch kein Tight End, vielleicht ja wirklich Ertz am Ende. Ich glaube nicht, dass er ein guter Quarterback ist. Das ist mein Problem bei ihm. Und ich glaube, er kann der nächstes Jahr jetzt eine ganz solide Quarterback-2-Saison spielen und so. Aber ich glaube nicht, dass er noch lang Starter ist und ich glaube auch nicht, dass er nochmal annähernd das Level erreichen kann, das er zuvor hatte. Ich glaube schon, dass es besser wird, weil die Philly-Offense halt komplett am Arsch war, auf allen Ebenen. Da die O-Line jetzt am Ende ist auseinandergefallen, die auf Receiver gab es nichts, sie hatten Tight Ends, okay, aber das reißt halt auch nicht raus. Ja, Wert ist gestiegen, aber den würde ich jetzt mitnehmen.
Ja, also wie gesagt, würde ich auf jeden Fall kaufen und ich glaube halt, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit bei ihm. Also ich glaube nicht, dass er ein MVP-Quarterback ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube halt auch nicht, dass er das ist, was er letztes Jahr gespielt hat, ja.
Ja, ja. Mal sehen. Einer auch mit relativ viel großer Bandbreite an Leistungen. Wir haben ihn vorhin schon angesprochen, den Fitzy. Ryan Fitzpatrick ist in Washington. Muss ich sagen, finde ich echt eine, ja, super Landing-Spot. Er hat Waffen. Ist so ein Team, das ja rundrum ja sehr gut ist und genau so ein Quarterback, glaube ich, auch gebraucht hat jetzt, als halt nicht früh im Draft picken darf. Kaufe ich sofort als Win-Now, als Contender, versuche ich den zu kriegen und mir günstig zu schießen. Finde ich cool, finde den Landing-Spot super, sollte günstig hergehen. Einfach mal gucken, was er gerade so am Markt bepreist und dann probieren. Natürlich jetzt auch keine. Ich zahle weniger als für Cam Newton, aber ja, genau, find ihn attraktiv.
War auch eine der Fragen bei Twitter, ob unter anderem, also von Sportsmann, und zwar war da auch unter anderem die Frage nach Fitzy, ob der halt ein Second wert ist oder nicht. Würdest du als Contender also gehen wir mal davon aus, der Second ist late, würdest du Fitzy kaufen?
Ja, glaube ich schon. Also ein Late Second würde ich schon bezahlen. Ist natürlich, tut mir schon auch weh dann so, wenn ich überlege, hey, da ist ein Pat Freiermuth zum Beispiel da oder ein Brevin Jordan, die wir schon angesprochen hatten. Da tue ich mir natürlich irgendwo schwer, aber trotzdem, da kann dir echt eine Low-End QB1, High-End QB2-Season geben. Und sein Floor ist halt ein QB2 eigentlich. Also weniger wird er nicht machen. Deswegen ja, würde ich kaufen.
Ja, vielleicht, also würde ich auch so in die Richtung gehen. Ich würde vielleicht dann halt probieren, nochmal irgendwie einen späteren Pick zurückzubekommen in dem Atemzug, ne? Wenn ich einen Second hinlege für Fitzy und einen Late Third oder so, sowas in die Richtung vielleicht probieren.
Ja, ja. Stimmt, da, wenn wir, da, jetzt erinnere ich mich auch an die Frage, hier wurden ja auch noch in dem Zuge, wenn wir jetzt halt schon Cam und Fitzy besprochen haben, Tom Brady, Big Ben und Matt Ryan genannt. Können wir vielleicht mal kurz durchgehen? Jetzt habe ich zu Fitz gesagt. Was sagst du denn? Dann mach du mal weiter mit Tom Brady.
Ja, der gute Tom Brady ist, glaube ich, sneaky. Den kauft man gefühlt jedes Jahr irgendwie, weil er noch ein Jahr spielt, aber das schon seit 8 Jahren. Also für mich ist also Brady auf jeden Fall ein Second wert, wahrscheinlich sogar an der Grenze zum First sogar noch. Also wenn ich Contender bin, dann lege ich wahrscheinlich sogar auch ein Late First hin, einfach weil er gibt dir, du weißt, was du bekommst. Du bekommst eine Quarterback 1 Saison auf jeden Fall von ihm. Also würde ich ziemlich, würde ich drauf setzen. Und dementsprechend kann man das eigentlich, und du weißt halt, was du bekommst, bevor du deinen Rookie-Pick, wenn du ihn jetzt selber pickst, in den Sand setzt, hol die Brady. Warum nicht?
Ja, gut, bis auf den Punkt, dass ich sage, ich finde das Argument, man weiß, also das nur wegen des Risikos des Rookie-Picks würde ich es nicht machen, weil ja immer irgendwo Kosten damit verbunden sind. Ich kann ja auch einen anderen Spieler holen dafür. Late First. Ja, also finde ich vom Value her sogar gerechtfertigt. Ist nicht verkehrt, und einen besseren Quarterback zu kriegen wird schwierig. Late, wenn wir wirklich sagen 1-11, das wäre so wirklich die Grenze. 1-12, ja. Selbst da, es wird schwierig, aber ein Early Second auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall bezahlen. Und finde ich aus der Reihe an Quarterbacks tatsächlich schon. Ja, Matt Ryan ist fast ähnlich sneaky. Dann mache ich mal mit dem weiter. Matt Ryan hat noch einige Jahre, glaube ich, in denen er in der NFL spielen wird. Und ich finde, er ist aus der Riege wahrscheinlich am meisten wert, weil er halt noch die meisten Jahre hat. Er hat ein gutes Waffenarsenal in Atlanta. Es kommt jetzt ein sehr guter Coach dazu, der wieder so eine Shanahan-eske Offense irgendwo etablieren wird, von der sie ja, glaube ich, oder zumindest hatte ich den Eindruck, schon ein bisschen weggekommen sind in den letzten Jahren. Könnt ihr mir sehr gut vorstellen, dass das alles gut zusammenpasst. Für den würde ich tatsächlich auch, da würde ich sogar als Contender, da würde ich selbstbewusst einen Late First bezahlen und würde mich darauf freuen, noch 3-4 Jahre gute Production von Matt Ryan zu kriegen.
Ja, Matt Ryan ist halt auch erst 35, ne? Das ist jetzt noch nicht so alt wie gewisse andere
wie die Kandidaten. Anderen hier.
Ja, genau. Also finde ich auch jetzt und also für mich war der jetzt auch nicht besonders schlecht. Gut, letztes Jahr, naja, hatte er auch so seine Spiele, aber meist halt, wenn Julio gefehlt hat oder sowas. Und ich sag mal, dann hatte er tatsächlich auch nur Ridley, ne? Also sonst hatte der auch niemanden mehr.
Und die O-Line ist auch wirklich mies gewesen. So. Das war ja auch nix. Also deswegen sieht er, finde ich, manchmal älter aus, als er ist. Ja,
ja, also, ja, genau, aber da hätte ich auch Sorgenfallen auf der Stirn. Nee, aber von daher, also Matt Ryan würde ich auch auf jeden Fall locker einen First für verlangen, beziehungsweise auch bezahlen. Gut, und dann kommen wir noch zum letzten.
Genau, darfst du mal Big Ben in die Pfanne hauen.
Ja, also der ist für mich sogar, glaube ich, also da steht ja jetzt eigentlich auch die letzte Saison an. Für ihn wäre es, glaube ich, sogar ganz gut gewesen, hätte er jetzt schon aufgehört. Und er wird halt Starter sein. Also Pittsburgh wird, glaube ich, noch keinen Nachfolger holen. Dafür haben sie auch einfach nicht die Draft-Position. Und dementsprechend wird er da auch starten, weil sonst hat Pittsburgh auch niemanden, den man da mit gutem Gewissen reinwerfen kann.
Dwayne Haskins.
Ja, Eben, sag ich ja. Also,
Ja.
ja, also dementsprechend für Ben, da bin ich schon. Also, wenn ich jetzt wirklich ganz verzweifelt wäre und meine Liga wollten mir alles überhaupt, niemand will mir einen Quarterback geben und ich weiß sonst nicht, was ich machen soll, dann würde ich vielleicht den letzten Pick der zweiten Runde auf den Tisch legen.
Ja, 2:12, ja. Das ist aber wirklich, dann haben sie dich so am Sack.
Ja, das
Das
wäre,
ist.
wie gesagt, das wäre meine Schmerzgrenze. Da müsste schon jemand für Fitzy einen First verlangen.
Das ist. Nee, also ich denke auch, also Ben, ich müsste jetzt tatsächlich gucken, ich weiß gar nicht, was der letztes Jahr am Ende war. Es kommt ein bisschen drauf an, vielleicht. Er hat halt dieses Volume-Passing einfach noch gehabt. Wenn du jetzt wenigstens noch in der 6-Point per Passing-Touchdown-Liga bist,
Also
ja, aber eigentlich, ja.
Ben war tatsächlich Quarterback 13.
Ja, weil er halt dieses Volumen hatte,
Ja,
ne?
genau.
Er hatte halt, sie
Sechs.
hatten halt gar kein Run-Game und sie hatten halt so Dump-Off-Pässe, um, ja,
Und
um dieses Run-Game zu ersetzen. Von dem her, aber jetzt müsste man, da würde ich mir tatsächlich die Splits mal anschauen.
genau.
So First Half of the Season und die Second Half of the Season.
Ja, die waren,
Wie
genau,
sieht denn das aus?
die waren am Anfang halt einfach gut, ne? Waren die 11-0 oder sowas. Also das darf man schon nicht vergessen. Und dann sind die halt ja noch komplett eingebrochen. Also dementsprechend, das spielt da auch eine Rolle.
Ja, man muss natürlich auch, ich glaube, wir haben jetzt beide vor allem, natürlich haben wir auch einfach diesen Real NFL Ben vor den eigenen Augen, weil wir halt Football auch selber gucken. Man muss das natürlich schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, man muss das ein bisschen trennen. Er hat einfach unfassbar viele Completions und viele Attempts. Ja, und wenn das wieder genauso kommt, weil sie wieder kein Running Game haben und so, dann kann das schon auch eine QB2-Season werden. Und dann kann man schon den Case machen, warum bezahle ich für Ryan Fitzpatrick einen Mid-Second, aber für Ben gerade so den 2:12? Und vielleicht, wenn ich mir die Zahlen anschaue, kann man schon sagen, ja, okay, komm, als Contender kann man auch einen Late-Second rauswerfen, aber er sah einfach so kaputt aus, wirklich, und auch in den Playoffs dann. Und nee, ich bin da echt auch raus und würde ihn faden, weil ich da viel eher die Chance sehe, dass er einfach raus ist, dass es nicht mehr reicht für NFL-Niveau und er dir gar nichts gibt.
Okay.
Okay, gut, dann kommen wir, jetzt haben wir das Ganze abgehandelt. Andy Dalton in Chicago hat einen Deal bekommen. Darfst du mal bitte einordnen, den Kollegen?
Ja, also Andy Dalton ist so okay, ne? Also, wenn ich ihn als dritten Quarterback in der Superflex habe, dann ist das für mich in Ordnung. Dann kann ich da, ich sag mal, ohne Bauchschmerzen in die Saison gehen. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht besonders scheiße und auch nicht besonders gut sein. Ja, hat mit Robinson eine ganz solide Waffe und ja, der wird nichts Besonderes machen, aber wird dich halt auch nicht besonders enttäuschen, glaube ich.
Ja, ich denke auch, bringt sein so Low-End QB2-Floor Starter als Starter, kann man auf jeden Fall holen. Gut, wer ihn sich, bevor er da unterschrieben hat, geholt hat. Jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Auch so ein ja, Second-Rounder hinschmeißen Kandidat, finde ich. Jameis in New Orleans ist ein bisschen spannender. Der geht jetzt, habe ich gerade einen Deal bekommen von einem, der hat Jameis Winston verkauft, mit dem habe ich heute ein bisschen hin und her geschrieben, der mich gefragt hat, was er mit Jameis machen soll. Am Ende ist es jetzt geworden, er bekommt Michael Gallup, den diesjährigen 202 und den 22er Second von dem Mitspieler. Und was findest du denn zu dem Deal? Dann können wir hier jetzt mal kurz eine Trade-Analyse einschieben.
Ja, es ist auf jeden Fall. Also ich hätte ihn auch gemacht. Also ich hätte auch James verkauft dafür. Einfach weil ich den 202, ist ja hoffentlich eine Superflex-Liga, gehe ich jetzt mal von
Ja.
aus.
Naja.
Also weil ich den 202 einfach als First Rounder betrachte, vom Value her, ne? Also dementsprechend wäre das für mich jetzt ein guter Deal. Aber also James kann natürlich, wenn er Starter ist, Und wenn er in der Sean Payton-Offense funktioniert, kann er natürlich nächste Offseason auch weitaus mehr wert sein. Aber das ist schon, also ist schon ein guter Deal. Dafür will ich Winston auch abgeben. Einfach weil das Risiko besteht, dass sie jetzt doch Taysom Hill starten lassen oder Quarterback by Committee machen oder so ein Quatsch. Das habe ich jetzt schon öfter mal gehört, dass das diskutiert wird. Und da, wenn ich jetzt dafür meine Winston Shares loswerde, dann ist das völlig in Ordnung. Also ich habe auch gedacht eine Zeit lang, dass ich ihn kaufen wollen würde, aber nicht unter diesen Voraussetzungen. Also da bin ich bei James auch eher auf der Verkäuferseite.
Ja, ich glaube, dass viele einfach das Ceiling sehen wollen, was er halt in Tampa hatte. Unfassbares Passing Volume, geilen Receiving Core, viele Touchdowns und so. Aber ich sehe das auch nicht. Ich sehe, Taysom wird nicht weggehen. Der wird seine Rolle haben. Es wird das Ceiling von Winston beschneiden. Ich finde den Deal mega. Also, ich würde im Leben nicht so viel für Jameis bezahlen. Und ich glaube auch einfach nicht, dass die NFL so einen Spieler hoch bewertet. Da kann jeder mit EPA per Play um die Ecke kommen. Das interessiert da am Ende dann keinen, wenn du so viele Interceptions wirfst, will kein Trainer sehen.
Nee, Turnover sind auch Turnover, ne? Also das sind jetzt
Ja.
vielleicht auch 3 € ins Phrasenschwein oder sowas, aber
Ja.
Turnover sind grundsätzlich, ich sag mal, das zeigt einfach, es gibt natürlich immer mal wieder Outlier, wie zum Beispiel ein Brett Favre oder so, aber ansonsten ist kein Quarterback, der irgendwie, sagen wir mal, nur 20, 25 Turnover pro Saison hat, hat eine wirklich lange Karriere, ne? Also das
Ja.
ist einfach so und ja, also wie gesagt, wenn man ihn jetzt verkaufen kann, dann ist es schon gut.
Ja, würde ich auch sagen. Kaufen, by the way, ich habe mir noch notiert, ich würde ihn maximal für einen mittleren Second Round Pick kaufen. Und dann
Ja,
finde ich, wäre es okay.
das wär mir das Risiko auch wert, aber genau, mehr dann auch nicht.
Winston-Owner wollen mittlerweile mehr. Aber wollen sie auch schon das ganze Jahr, habe ich den Eindruck. Ich hab viel versucht, ihn zu kaufen unter der Saison. War schwierig. Genau. Dann wollte ich noch ein paar Backup-Deals einfach nur ansprechen. Trubisky ist nach Buffalo gegangen, Jacoby Brissett in Miami, Tyrod Taylor ist in Houston. Ich finde, die sind alle nicht relevant und will davon nichts haben oder kauft da auch nichts irgendeinem Hinblick low oder so.
Nee, das Upside ist auch bei, also mal abgesehen von Trubisky, also selbst wenn sie spielen, ist das Upside ja durchaus auch limitiert, ne? Also,
Ja,
genau.
Tyrod Taylor kaufen bestimmt ein paar irgendwie ein, weil er jetzt dann Starter ist, wenn Watson geht. Aber du hast ja gesehen, der ist wirklich als Starter nicht relevant. Der macht dir weniger Superflex-Punkte als der Wide Receiver, den du noch irgendwie hinten rumkratteln hast an der Bank. Der ist sowas von raus. Und ich verstehe auch gar nicht, warum er immer noch Deals bekommt.
Bestimmt ein guter Locker-Room-Guy.
Ja, der ist so ein guter Locker-Room-Guy, dass dieser Horst, ich weiß, wer war denn da jetzt nochmal Coach, ihn sogar über Herbert gesehen hat.
Also Anthony Lynn, ja.
Anthony Lynn, ja, Wahnsinn. Also, ich habe mir das schon so oft gedacht, wenn ich Chargers-Owner wäre, ich hätte den am dritten Spieltag, als ich das erste Mal gesehen, wenn ich das erste Mal sehe, wie Justin Herbert spielt, da hätte ich ihn nach dem Spieltag gefeuert, dafür, dass der Mann so wenig Ahnung von Football hat offensichtlich, dass er in der Offseason zu dem Schluss kommt, Tyrod Taylor spielen zu lassen, statt dem Kerl.
Naja gut,
Das macht
wenn
mich
du
kaputt.
danach, wenn du danach gehst, dann musst du ja auch sagen, Patrick Mahomes hat auch nie auf der Bank gesessen. Also, ne, das ist ja auch, und
Ja.
Alex Smith ist nun auch, es war ein solider
Aber
Quarterback, aber war.
war wirklich gut, ne? Der hat sie in die Playoffs gebracht. Den würde ich jetzt wirklich nicht mit Tyrod Taylor
Ja,
zum letztjährigen Ding da vergleichen wollen.
also
Bin Alex Smith-Fan, aber.
wenn wir jetzt als Maßstab für einen guten Quarterback nehmen, dass der sie in die Playoffs gebracht hat, dann sind aber ganz andere noch gute Quarterbacks.
Ja, aber
Also.
er war ja auch wirklich ganz gut. Also er war jetzt wirklich nicht so ein, er war jetzt nicht so eine Krücke wie Trubisky.
Nein,
Also.
es ist halt, also, aber er war auch nichts Besonderes. So, also der war ein
Ja.
solider
Ja,
Quarterback
ja.
und hätte auch bei der Hälfte der Liga gestartet, aber
Ja.
halt, ne, Mahomes. Das ist halt
Klar,
die Alternative.
verstehe ich auch nicht, muss ich auch sagen, verstehe ich auch nicht, aber gut, haben sie halt vielleicht hatten sie da schon Super Bowl gewonnen, who knows, ne? Kann sein, das Team war auf jeden Fall stacked und der Junge hätte bestimmt auch in seinem ersten Jahr abgerissen und nicht erst in seinem zweiten. Aber okay, Das müssen die Chiefs selber wissen. Und am Ende sind sie, glaube ich, ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Wir kommen zu den Titans noch abschließend, haben ein paar Deals zu besprechen. Erstmal auch hier die Patriots wieder die Dicke zugeschlagen haben. Jonnu Smith hat einen dicken Vertrag unterschrieben, 4 Jahre 50 Millionen, glaube ich. Und Hunter Henry hat für 3 Jahre irgendwie 37,5 oder 40 irgendwie sowas unterschrieben. Was sagst du denn zu der Rob Gronkowski Aaron Hernandez 2.0 Nummer?
Ja, also Nullnummer war schon gut. Jonnu Smith und Hunter Henry sind halt nicht Gronk und Aaron Hernandez, ne? Also das ist ein anderes Level. Also zusammen sind Henry und Jonnu ja noch nicht mal Gronk in der Prime. Also die klauen sich unterm Strich gegenseitig Targets. Wenn sich einer verletzt, kann man den anderen starten. Das ist schon ganz nett. Aber wie gesagt, dazu kommt halt immer bei allen Patriots-Receivern aktuelles Cam Newton-Starter. Wenn die natürlich jetzt noch einen Quarterback holen, würde ich vielleicht mich noch sogar dazu hinreißen lassen, den Receivern und auch den Titans nochmal einen anderen Wert zu geben, aber nicht mit einer Offense, deren Ceiling irgendwie 20 oder 25 Passing-Touchdowns sind. Sehe ich nicht.
Jo. Finde ich genauso. Die Frage da wird eher sein, wer sich durchsetzt. Ich glaube auch hier, wie du sagst, da wird keiner so ein richtiges Ceiling erreichen. So eine Titan-10-Saison interessiert auch einfach keinen. Das ist bitter gelaufen für alle da drin und gut, ich muss sagen, ich wollte keinen der beiden vor der Free Agency besonders haben. Ich habe Jonnu Smith jetzt ich finde ihn total überbewertet seit einem Jahr. Immer wieder wird gesagt, dass da kommt jetzt das große Breakout-Year und so steht uns bevor. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie wenig gesehen, auch in seiner frühen Karriere, halt jetzt nicht mehr von ihm. Ganz interessant ist jetzt vielleicht Anthony Firkser in Tennessee, der einen neuen One-Year-Deal bekommen hat. Ist halt so ein Tight-End, ist so ein Buddy, den ich könnte mir vorstellen, dass der ähnliche Zahlen wie die beiden auflegt, wenn die auf Tight-End nichts machen im Draft und der kostet halt einen Bruchteil.
Ja.
Genau, dann, wen ich ganz interessant finde hier, so als Tight End, der auch ähnlich günstig ist wie Anthony Firkser, aber deutlich höheres Upside hat, ist Jared Cook. Der hat bei den Chargers einen Deal unterschrieben und ist nicht für sein überragendes Blocking bekannt in der Liga, hat gut zu der Seam-Route-Wurf von Drew Brees gepasst in New Orleans. Match made in heaven wahrscheinlich. Jetzt kommt er zu Justin Herbert. Ich finde ihn ganz interessant dadurch. Ist für mich ein Buy-Target geworden. Dürfte günstig sein und gerade, ja, Titans. Mag man halt ein paar haben, damit. Ich finde das ganz cool, wenn ich die während der Saison auch streamen kann, sozusagen. Bisschen Matchup bezogen. Wenn ich halt keinen dieser Top 3 Titans habe, dann ist es günstiger, so einen kleinen Titan-Room zusammenzuholen, anstatt für diese Mittelklasse zu bezahlen.
Ja.
Zustimmendes Nicken sehe ich nix, von nix deiner Seite.
Ja, ich
passt, dann kannst du, dann darfst du die Situation der, ja, in Klammern ehemaligen Minnesota Vikings Tight Ends analysieren. Kyle Rudolph ist nämlich jetzt zu den Giants gegangen. Und einerseits kannst du jetzt gern was zu Kyle Rudolph sagen, wie du ihn siehst, aber eigentlich wollte ich fast mehr auf die dadurch frei gewordene Opportunity von Irv Smith raus.
Ja, also Rudolph, braucht man nicht drüber reden, der ist Teil 2 in oder vielleicht sogar nur die 3 in New York, ne? Also ja. Keine Ahnung, der weiß ich überhaupt nicht, was sie mit dem überhaupt wollen.
Aber der ist teuer, ne? Ich glaube, der kriegt auch nochmal 6 Millionen oder so. Und 4 garantiert. Also.
Ja, also völliger Humbug, aber passt natürlich zu New York, ne? Also, ja. So, genau, und dann Irv Smith, ja, finde ich einigermaßen spannend. Also, wenn der wirklich das Volume da sieht in Minnesota als Nummer 3 in der Offense, finde ich nicht uninteressant. Hätte ich lieber als Jonnu, Hunter Henry, Rudolph, Also über die wir jetzt hier so gesprochen haben, hätte ich auf jeden Fall lieber. Ist jetzt für mich irgendwo, ja, ist jetzt auch wahrscheinlich jetzt kein Top 10 Tight End, aber so an der Grenze und gewisses Breakout-Potenzial sehe ich schon bei ihm.
Ja, ich schaue jetzt gerade live mal rein, was er auf Keep Trade Cut aktuell für ein Value hat innerhalb der Tight Ends. Und dann würde ich tatsächlich mal gucken. Er ist Tight End 10. Über ihm als Tight End 9 ist Jonnu Smith und unter ihm als Tight End 11 ist Hunter Henry. Und ich muss sagen, das ist, wenn ich mir die, das ist so ein bisschen die Klasse an Tight Ends, die ich halt immer verkaufen will. Weil ich glaube, dass die zu teuer bewertet sind. Also, wenn ich mir das anschaue, ich meine, hier ist das so eine Punkteskala, aber da muss ich weit runter scrollen, um eben zu so Jungs zu kommen wie Anthony Firkser, Dalton Schultz, ja, Will Dissly, Jared Cook, die ganzen Dinger, die ich dirt cheap, also wirklich komplett umsonst quasi bekomme, die baue ich mir lieber in mein Team rein, als diese Mittelklasse unter, ja, mal, also unter diese. Ja, Sparte an Leuten, die wirklich Breakout-Potenzial haben. Die endet bei mir dann so, finde ich, bei Dallas Goedert. Und den sehe ich auch schon so halt, oh, weiß auch noch nicht so recht, was ich aus dem machen soll. Aber da beginnt es für Jonnu. Deswegen wären das für mich alles drei Sell-Kandidaten, besonders Irv Smith. Muss ich sagen, wenn ich den jetzt losbekommen kann zu dem Preis und irgendwie vielleicht einen Wide Receiver wie Jalen Reagor für ihn bekommen kann. Oder ja, vielleicht einen Denzel Mims oder so. Für jemand, der denkt, ey, ich fülle mir jetzt meinen Irv Smith rein in meinen Tight End Spot und der explodiert jetzt dieses Jahr, dann nehme ich das dankend an.
Ja gut, das ist natürlich auch ein Preis, klar, den sollte auch niemand bezahlen für Irv Smith. Also das sehe ich nicht. Und auch Teil in 10, ja, ne,
Ja, also
also.
hier tatsächlich interessant. Irv Smith ist auf Keep Trade Cut tatsächlich direkt unter Jalen Reagor.
Okay,
Also sie sind back
spannend.
to back.
Spannend. Würde ich
Robbie Anderson rundherum zum Beispiel auch. Würde ich auch lieber haben.
Ja. Nee, okay. Also, wenn ich jetzt höre, was so in der Range geht, da würde ich ihn wahrscheinlich dann doch auch eher verkaufen. Also
Ja,
da,
ja.
hätte ich dann auch wahrscheinlich auch von der Situation her, also finde ich in Minnesota jetzt auch, ist halt auch eine Run-Heavy Offense, ne? Und du hast halt zwei Receiver, die auch gefüttert werden wollen.
Ja, und es gibt halt auch einfach einen Grund, dass Kyle Rudolph so lange auf dem Roster war und Irv Smith eben nicht die Targets gesehen hat, die man jetzt gern bei ihm sieht. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, er ist athletisch, das ist auch cool, finde ich auch schön, aber ein bisschen Production wäre dann auch ganz nett. Genau. Dann haben wir noch als letzten Spieler Gerald Everett, der von den Rams zu den Seahawks gegangen ist. Ich bin froh, dass ich so einen Seahawks-Experten hier im Pod habe, dem ich jetzt halt die Analyse für Gerald Everett überlassen kann.
Ja, also kaufe ich, habe ich schon, ich sag mal, die ganze Offseason über gekauft oder beziehungsweise aufgenommen. Ich sag mal, der war ja nun wirklich sehr, sehr günstig und ich finde den Landingspot echt in Ordnung. Und ja, die Seahawks brauchten halt irgendwie noch eine weitere Waffe. Ich hätte mir auch noch einen Receiver gewünscht, also aus Real NFL-Sicht, aber
Ja.
genau, also Everett halte ich eigentlich für hochtalentiert, bekommt jetzt die Opportunity, wird auch meiner Meinung nach Tight End 1 sein bei den Seahawks. Will Disley, ja, sehe ich jetzt, wie gesagt, der hat gute Ansätze mal gezeigt, aber einfach auch von Verletzungen geplagt und dazu natürlich auch noch Details zu dem jetzigen OC. Genau, also der hat den ja quasi, wenn man so will, mitgebracht und da glaube ich schon, dass der auch ordentlich Futter sieht und also gefühlt einer endlich mal kein Teil, denn der 500 Jahre alt ist und schon 10 Jahre über seinem Zenit, sondern wirklich
Greg
einer.
Olsen,
Ja,
Alter.
Jimmy Graham und wie sie nicht alle hießen,
Ja.
die ganzen Rentner, die wir da hatten. Also, naja, also wie gesagt, halte ich viel von, kaufe ich auch zum aktuellen Preis. Hätte ich auch lieber zum Beispiel als ein Firkser oder sowas. Also das ist für mich einer der Tight Ends, die echt schönes Potenzial haben.
Absolut. Wenn der noch hergeht, zu dem Preis, dann wäre ich da auch dafür. Ich glaube halt, du hast das sehr, sehr clever gemacht. Du hast ihn gekauft, bevor bevor er da jetzt zu den Seahawks gegangen ist. Ich glaube, dass jetzt dann schon auch ankommt, ja, recht athletisch, kommt jetzt in eine Offense, wo der Quarterback ihn auch entsprechend füttern kann. Und ja, bei den Seahawks, wie du sagst, da war mal ein Will Disley, da war mal, da war ja sogar mal Jacob Hollister irgendwie so ein bisschen Fantasy-relevant. Je nachdem, wer da eben am Feld steht, bringt ein bisschen was. Ich finde den auch ganz interessant und gehört für mich in diese Riege an Tight Ends rein. Würde mich nicht wundern, wenn er über die Offseason so einen Preis um Tight End 14, 15 rum irgendwie erreichen kann. Dann würde ich ihn wieder verkaufen. Wenn ich ihn jetzt dazu in der Low-End-Tight-End-2-Region kaufen kann wiederum, günstig, dann würde ich zuschlagen.
Ja, was man bei Everett halt auch nicht vergessen darf, ich gucke jetzt gerade hier nochmal rein, weil ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher bin, wann das war, aber der hatte halt auch schon mal einen Stretch, wo Higby raus war und er dann praktisch der Number-One-Tight-End war, wo er wirklich eine relativ große Rolle gespielt hat und auch echt Fantasy-relevant war. Und hier, wenn man den Zeitraum mal anguckt, wo er dann wirklich auch eine gute Snap-Zahl gesehen hat, dann hat er schon echt einiges an Fantasy-Punkten noch aufgelegt. Von daher, auch letztes Jahr hat er durchaus auch seine Spiele. Und wie gesagt, ich glaube, der ist nicht so verkehrt.
Ja, finde ich auch. Ganz schöner Abschluss jetzt auch. Ich glaube, so mit einem Rising Target kann man die Folge dann auch beschließen. Das waren jetzt so die Free Agency Moves. Wir sind da wirklich sogar nicht nur in die Top Moves, glaube ich, reingegangen, sondern haben tiefer gegraben und gewühlt. Ich freue mich schon auf die jetzt anstehende Woche. Ich glaube, für nächste Woche steht bei uns so auf dem Programm Running Backs analysieren. Ich hoffe, wir schaffen es bis nächste Woche. Ich bin mir da selber noch nicht ganz sicher. Es ist eine ganze Menge, die man da machen muss, um sich da die Meinung zu bilden und sein Ranking fertig zu machen. Aber heiß bin ich auf jeden Fall drauf.
Ja, ich bin auch schon angefangen. Also ich bin eigentlich schon ein ganz schönes Stück tief drin. Kann eigentlich sagen, also schon mal ein kleiner Spoiler. Ja, die Running Back Klasse gefällt mir an sich gar nicht. Also ich mag
den. Ja, ich glaube, dass wir nächste Woche den ein oder anderen, also durchaus in vielen Dingen auseinander, das heißt in vielen Dingen schon beim ein oder anderen Prospect ein bisschen auseinandergehen werden. Das könnte unterhaltsam werden.
Du meinst, es wird nicht so übereinstimmen werden wie in der Quarterback-Folge und Tight-End-Folge, wo wir ja doch einer Meinung waren?
Ja, gut, da waren's, glaube ich, da ist das zu obvious, ne? Also, ja. Da hat mal einer Freiermuth höher als Jordan und so andersrum. Ich meine, das ist doch jetzt nicht, das ist doch nicht viel, ne? Aber unsere Running Backs, glaube ich, wie wir mit Prospects wie Etienne, Gainwell und Jefferson vielleicht sogar umgehen, das könnte ziemlich auseinandergehen und da freue ich mich drauf.
Ja.
Absolut. Sehr cool. Ja, dann darf ich die Folge beschließen. Ich danke dir für die Zeit wieder. Hat Spaß gemacht. Und Grüße gehen raus an alle, die uns zuhören. Ich habe gar nicht gecheckt, wie viel, ob wir noch wachsen eigentlich. Von Folge 1 zu 2 war es auf jeden Fall gut. Zu Folge 3 muss ich mal gucken. Ansonsten nochmal sei erwähnt, folgt uns doch auf Twitter unter @dynastyflow. Wir freuen uns auf Interaktion, empfehlt uns gerne weiter, auch wenn ihr denkt, dass wir guten Advice rausgeben und ihr das vor euren League-Mates geheim halten wollt, das ist natürlich der Tod für uns. Also wir müssen uns überlegen, wie wir hier auf Reichweite kommen. Vielleicht müssen wir schlechten Content machen auch mal.
Oder mehr Ligen spielen, da das einfach spreaden dann.
Ja, ich habe das bisher noch nicht einmal irgendwie so richtig geteilt, weil ich das, aber ich muss damit anfangen. ich denke mir so, das ist so, diese Eigenwerbung fällt einem schwer, aber man wird ja da hin und wieder auch ganz cool unterstützt von anderen, die sagen, hey, du machst ja einen Podcast, hört doch mal rein und so, freue ich mich immer riesig. Aber ich muss vielleicht auch selber mal aktiver bewerben, natürlich.
Ja, klar. Also genau, geht mir auch so. Und auch hier mal an der Stelle schon vielen Dank für das gute Feedback. Ja, ich sag mal, 99% waren bislang gut, muss man erwähnen. Und das, ja, tut ja auch gut, dann weiß man, dass man vielleicht, absolut, nicht, die, ja, dass man vielleicht nicht die größte Scheiße fabriziert.
Ja, das ist ganz gut zusammengefasst. Passt?
Passt.
Ich wünsche dir einen schönen Abend noch und ja, dann hören wir uns einfach nächste Woche und bis dahin werde ich dich noch das ein oder andere Mal versuchen, im Startup zu snipen.
Ja, das probieren wir mal.
Alles klar, hau rein.
Okay, hau rein. Ciao. Okay, ciao.